Es geht los, der Vignot erzählt paar Anekdoten und hinterher liegt vor Lachen jeder auf dem Boden. Er gibt sein Zepter dazu, auch wenn's viele nicht bockt. Und was heute auf dem Plan steht,
das weiß nur der liebe Gott.
Ich wünsche viel Spaß mit dem Meister des gewitzten Worts und herzlich willkommen zu Stevino Talks.
Hallo liebe Community und herzlich willkommen zu Stevino Talks. Was haben wir? 436. Ihr werdet es kaum glauben, aber es ist Sonntag. Es ist 3:30 auf meiner Uhr. Oder kurz vor 3:30, muss ja auch genau sein, nicht? Ihr fragt euch jetzt, Moment mal, warum ist es denn nicht Samstagnacht? Weil normalerweise nimmst du immer Samstagnacht auf. Ja, das ist so, normalerweise tue ich das auch, aber meine letzte Samstagnacht habe ich im Krankenhaus verbracht. Ich habe es gestern schon getwittert, von daher werdet ihr euch ein paar Sorgen gemacht haben. Müsst ihr aber nicht, es geht zum Glück nicht um mich, sondern in diesem Fall um meine Freundin. Die hatte Probleme mit den Augen. Keine Ahnung. Man muss sich ja, wenn man sowas twittert, schon wieder irgendwie flamen lassen, weil ja, müsste man sich ja nicht wundern, weil das wäre ja kein Notfall gewesen und so weiter. Ich fummel gerade ein bisschen am Mikro rum, versuche es ein bisschen hochzustellen, damit man mich besser hören kann, ihr Lieben. Ich hoffe, es war jetzt nicht zu rauschig und knackig. Muss man sich schon berechtigen, dass man zur Notaufnahme geht, ja. Meine Freundin hat jetzt in den letzten Tagen ein bisschen Migräne und konnte dann auf einem Auge plötzlich nicht mehr richtig sehen, beziehungsweise hatte, sie beschreibt es so als Schleier vor Augen und so komische Punkte dann auch dabei. Sie sagt, die sind pixelmäßig. Wir haben das 24 Stunden beobachtet. Und irgendwann hat sie dann den Fehler gemacht, irgendwie zu googeln das Ganze. Und da stand da drin irgendwie, dass wenn man sowas hätte und das irgendwie so eine, wie nennt man das, Aura von der Migräne wäre, das würde es beide Augen betreffen und nicht eins. Und eins wäre dann ein Sehinfarkt. Ja, ich habe ihr von Anfang an gesagt, google das nicht, weil sonst wirst du sterben, hast Krebs oder alles zusammen oder ein Tumor oder was weiß ich. Sie hat es dann doch irgendwann gemacht, weil es einfach nicht wegging. Und von den Symptomen her klang das am ehesten wie ein Augeninfarkt. Und da ist das Problem, dass du halt relativ zeitnah reagieren musst, sonst ist die Gefahr, dass du komplett erblindest. So, wenn das jetzt kein Notfall sein soll, dann weiß ich es halt auch nicht, ne? Also ja, ihr Leben war jetzt nicht direkt bedroht, aber ja gut. Man kann natürlich jetzt sagen, ja, ihr hättet ja auch nachmittags zum Arzt gehen können und so weiter. Ja, stimmt, aber ja gut, kann man wahrscheinlich einwerfen. Fakt ist, sie hatte halt panische Angst, ne? Konnte halt irgendwie den Abend nicht mehr genießen und deshalb habe ich dann gesagt, oder hat sie gesagt, komm, lass uns doch bitte in die Notaufnahme fahren, einfach, ja, damit ich irgendwie halbwegs da Sicherheit habe. Und ich finde, das ist irgendwie nachzuvollziehen. So. Wenn ich ehrlich bin, habe ich von Anfang an gesagt, dass das eine Aura der Migräne ist. Wir sind dann in die Notfallklinik gefahren. Das Problem ist, wenn du was mit den Augen hast, musst du natürlich auch in eine Notfallklinik fahren, wo es eine Augenklinik gibt. Das heißt, wir sind dann nach Norderstedt gefahren. Norderstedt, falls ihr das nicht kennt hier, liegt direkt neben Hamburg und ich fahre jeden Morgen durch und jeden Morgen cringe es mich, wenn ich da durchfahre. Es ist ein sehr einfacher Stadtteil. Da muss man vorher formulieren. Ich bin niemand, der auf Menschen herabschaut. Verstehe es auch bitte nicht falsch. Aber ich würde auch nicht sagen, da wohnen nur Assis. Aber ja, sagen wir mal, die Assi-Spanne ist sehr, sehr groß. So. Klingt ein bisschen überheblich und ein bisschen herabschauend, ist aber überhaupt nicht so gemeint. Ist, glaube ich, ein Fakt. Das weiß auch jeder hier und gut ist. Naja, dementsprechend kamen wir in dieses Krankenhaus rein. Wir mussten natürlich Leo mitnehmen. Ist ja leider klar. Wir können ihn ja nicht zurücklassen. Und sie konnte da auch nicht, also sie hätte da wahrscheinlich allein hinfahren können. Aber A, wurde ja was an ihrem Auge gemacht und sie hätte nicht allein zurückfahren können. Und B, stillt sie halt noch, ne? Von daher. Und Leo wacht halt alle 2-3 Stunden auf und will gestillt werden, immer noch. Und ja, also lange Rede, kurzer Sinn, wir konnten ihn nicht zu Hause lassen. So, und dann sind wir halt hingefahren und ja, also das Bild, wir waren ja vor ein paar Monaten schon mit Leo da, weil er dieses starke Fieber hatte, über mehr als 24 Stunden. Da waren wir auch schon mal da und da war das dasselbe Bild. Das ist halt echt krass. Ist natürlich schwierig, jetzt zu sagen, man versteht nicht, ja, ich kann ja nicht in die Krankenakte dieser Leute gucken, aber wenn du da reinkommst und da sind irgendwelche Großfamilien irgendwie mit 10 Leuten am Start, die das Wartezimmer irgendwie oder den Warteraum irgendwie belagern, da die Kinder durch die Gegend rennen, mit Flaschen um sich werfen und so weiter, da fragst du dich halt echt so, boah, ne, und ja, also es war proppenvoll. ich sage jetzt auch mal wieder ganz oberflächlich, nur Assis gefühlt, völlig überdrehte und unerzogene Kinder und wir mittendrin. So, ja, was soll ich groß noch dazu erzählen? Wir haben insgesamt, wir sind um 9:30 hier losgefahren, wir waren 1:30 wieder da. Der ganze Abend bestand nur aus Warten. Ich habe jetzt schon die wildesten Theorien noch in den Comments dazu gehört, irgendwie, dass irgendwie da Leute auch gezielt hingehen und nicht in die Praxis, weil das irgendwie von der Abrechnung oder vom Geld her besser wäre. Ich weiß es nicht, aber ganz ehrlich, wenn ich da mir das Saatzimmer angucke, ne, und die Notfälle, ne, also es gibt ja auch Leute, die uns dann den Notfall absprechen. Bei Verdacht auf Sehinfarkt, denke ich, kann man das schon irgendwie als Notfall sehen. Aber was da so saß, ne, hatte ich bei nicht einem das Gefühl, dass da irgendwie ein Notfall vorliegt. Ist natürlich Ferndiagnose und kann man nicht sehen. Aber du fragst dich, ja, Notfall, was ist denn, wenn jemand wirklich einen richtigen Notfall hat? Der wird er vermutlich vorgezogen. Ne? Der lebensbedrohlich ist, glaube ich, hat immer Vorrang. Aber im Prinzip ist das nichts, also so gefühlt nichts anderes als eine Sprechstunde irgendwie. Und vielleicht müsste da auch mal vom Gesetzgeber irgendwas geändert werden, ne? Dass Leute, die da hinkommen und einfach einen Schnupfen haben oder so, dann irgendwie, ich will nicht sagen bestraft werden, aber dann, keine Ahnung, gesagt kriegen, ne, Kollege, das ist jetzt hier ein Wehwehchen, damit gehst du bitte Montag zu deinem Hausarzt und verstopfst hier nicht den Notfällen irgendwie den Zugang. Ich weiß nicht, wie man das lösen kann, aber sagen, du darfst maximal, wenn es nicht lebensbedrohlich ist, dreimal pro Jahr irgendwie in den Notfall kommen, was weiß ich. Ich fand es extrem ätzend und ich glaube, dass viele von euch das auch schon mal in der Form erlebt haben und sich auch gefragt haben, was wollen die ganzen Menschen hier? Du siehst denen nichts an, da ist kein irgendwas. Naja, meiner Freundin sahst du es relativ schnell an, weil wir wurden dann in die Augenklinik geschickt. Die hat dann so Tropfen ins Auge gekriegt, ne, damit die Pupille größer wird, damit du reingucken kannst. Und dann wurde ihr so, das war richtig schmerzhaft, wurde ihr so in das Auge geguckt, also wirklich so mit aufs Augenlid und so weiter, ne? Oder auf die, nee, Augenlid ja nicht, auf die Iris, heißt es Iris, so ein Gerät. Und ja, sie konnte dann gar nicht mehr gucken, mit beiden Augen nicht. Das war dann echt ein totaler Krampf. Zurück haben sie, war alles in Ordnung mit dem Auge, also kein Augeninfarkt und so weiter. Es gab also noch die Möglichkeit, dass irgendwas, keine Ahnung, jetzt mal hart gesagt, irgendwie Tumor oder so oder irgendwas, irgendwas mit dem Kopf oder so ist. Wir wurden dann, sie sagte dann zuerst, ja, sie können gehen, ist nichts. Und dann sagte sie, ja, aber vielleicht lassen wir nochmal einen Neurologen drüber gucken irgendwie. Und dann begann halt die richtige Wartezeit. Keine Ahnung, das war halt echt krass. Wir saßen in dem Raum und ich habe gefühlt den ganzen Abend Leo durch die Gegend geschoben. Draußen, drinnen und so weiter. Und anfangs schlief er ja, weil wir ihn aus dem Bett geholt haben quasi. Aber als er dann wach war, dann konnte er gar nicht mehr schlafen. Ja. Und es war auch echt, boah. Ich bin extra schon auf den Gang gegangen, weil dieses Wartezimmer mit diesen ganzen spielenden, kreischenden Kindern so laut war. Und jedes Mal, wenn Leo fast eingeschlafen war, kam irgendein Vollassi vorbei und hat da irgendwie Krach gemacht. Beste Szene. Wir sitzen da auf dem Gang, oder ich mit Leo, und ich schieb den Korb irgendwie, damit er den Kinderwagen, damit er vielleicht einschläft. Und er ist gerade fast eingeschlafen, kommt so ein Krankenpfleger vorbei und sagt, schreit mich quasi an, na, schläft er? Wo ich mich echt zusammenreißen musste, um nicht zu sagen, ja, wenn du mal die Fresse hältst, dann schläft er vielleicht auch. Und dann stürmt er neben mich und sagt, was? Warum schläft er da nicht um die Zeit? Irgendwie. Und ich nur so, oh. Und ich so, ja, ist etwas laut hier. So ganz diplomatisch. Also, ach so, ja. Boah, Alter, halt die Schnauze und geh weg. Und das ging dann immer so, ne? Da kam immer irgendjemand mit einem lauten Bett vorbei und hat da Krach gemacht. Das war echt, also echt ich würde sagen, der schlimmste Abend des Jahres, Minimum, wenn ich der letzten 5 Jahre, ja. Also wirklich nur auf Leo aufpassen, irgendwie ihn ablenken oder zur Ruhe bekommen. Irgendwie für ihn war es natürlich auch so, dass er total übermüdet war und dann ist zum Baby halt auch total überdreht. Aber schlafen konnte er auch nicht. Und dann bin ich draußen mit ihm spazieren gegangen. Und die Frau hat quasi nur gewartet, ne? Also irgendwann durften wir dann in den Aufenthaltswarteraum, Behandlungsraum, wo sie war. Dann kommt die Neurologin irgendwie, das Geile ist, legen ihren Zugang, ja? Wo ich mich auch frage, hä? Warum legen sie ihren Zugang? So, wir haben schon gedacht, scheiße, jetzt muss sie da bleiben. Was machen wir mit Leo und so weiter? Ich habe mir aber sagen lassen, wenn du in ein Krankenhaus aufgenommen wirst, und du stillst noch, dann müssen die das Baby auch aufnehmen. Aber egal, gut, andere Geschichte. Dann kommt die Ärztin an, Zugang gelegt, Blut abgenommen. Ja, die Werte sehen normal aus, eigentlich können sie gehen. Dann klingelt ihr Handy oder ihr Beeper oder wie immer das heißt. Ja, ich habe mal eben einen richtigen Notfall, muss mal eben weg. Dann ist sie einfach eine Stunde weg und wir warten da eine Stunde. Gut, Notfall geht immer vor, keine Frage. Also ein richtiger lebensbedrohlicher Notfall. Aber vielleicht hat man dann auch mehr als einen Arzt da im Krankenhaus, wenn das Wartezimmer da immer so voll ist. Also wir kamen da raus, irgendwann, wie gesagt, sie haben dann Blut, haben gesagt, ja, und beobachten Sie das jetzt irgendwie ein, zwei Tage, wenn es da nicht weggeht, dann müssen Sie irgendwie ein CT oder ein MRT oder so machen. So, aber Sie können jetzt gehen. Dafür für ein bisschen Blut an dem Zugang gelegt, es war alles so, also wirklich. Und auch die Leute, die da sitzen am Empfang, ne, wo alle zwei Minuten irgendjemand aufsteht und fragt, warum er jetzt noch nicht drangekommen ist. Also mein Eindruck war wirklich chronisch unterbesetzt, chronisch, relativ, ich will nicht sagen, ja, inkompetent, so gefühlt, ne, also es wirkte jetzt nicht sehr kompetent, das alles, was sie da so gemacht haben. Und was war das Dritte? Überfordert war das Dritte, definitiv. Ist nur die Frage, wessen Schuld das ist, ne, vielleicht sollte man da irgendwie gesetzlich das Ganze mal ein bisschen enger ziehen, wie ich gerade schon sagte, damit die Notaufnahmen nicht so proppenvoll sind. Also ihr Lieben, das war wirklich totaler Horrorabend. Eigentlich wollten wir uns einen schönen Abend machen, was Schönes essen, irgendwie die neuen Apple-Serien anfangen und so weiter. Ich war erst, wie gesagt, so um 2 zu Hause. Deshalb konnte ich den Podcast auch nicht mehr aufnehmen. War dann auch so fertig von dem Abend, dass ich irgendwie nicht mehr an Elimania schneiden wollte oder irgendwas vorbereiten und sonst was. Lange Rede, kurzer Sinn, das war wirklich anstrengend. Ganz toll war der Freitagabend mit der BlizzCon, ihr Lieben. War eine gute BlizzCon, zumindest im Vergleich zu den letzten mindestens 5 Jahren. Natürlich gibt es immer was zu meckern. Ich bin da ja auch gerne Meckerfritze und so weiter. Ich habe gestern schon eine ausführliche Kolumne geschrieben dazu. Im Prinzip kann ich dasselbe jetzt hier nochmal wiederholen. Keine Ahnung, gerade die Kommentare der Community triggern mich halt echt teilweise, weil es so gefühlt nur noch die Extreme gibt, so. Ich weiß nicht, ob euch das auch aufgefallen ist. Unser Twitch-Chat war ein gutes Beispiel dafür während der Sendung. Wir haben ja wirklich viele Viewer wieder, wie jedes Jahr bei der BlizzCon. Das ist jetzt mal abgesehen von der WoW Classic Release eigentlich immer die Sendung des Jahres mit den meisten Viewern. Wir hatten einen Peak 1400 über den ganzen Abend, irgendwie 20.000 Leute, die eingeschaltet haben. Also wirklich viel besucht. Was mir aufgefallen ist und wobei ich mir auch immer ärgere, also ich glaube nicht, dass es direkte Konkurrenzen von uns sind und uns Großviewer abziehen, aber wir machen das jetzt schon so viele Jahre, ne? Und wir haben es auch gemacht, als man es noch nicht restreamen durfte. So, und jetzt darf man das erste Jahr restreamen und die ganzen Attention Whores, möchte ich jetzt mal nennen, die meinen irgendwie, sie können da irgendwie jetzt dick irgendwie Viewer ziehen, ne? Wie viele große YouTuber, die mit Blizzard eigentlich so direkt überhaupt nichts am Hut haben oder große Streamer, haben plötzlich dann einen Restream von der BlizzCon Opening Ceremony gemacht, ne? Auch euch ist das negativ aufgefallen. Es gab einige Comments, die gesagt haben, irgendwie, warum machen die jetzt eine Sendung dazu? Was haben die denn mit Blizzard zu tun? Und wie weit sind die denn da in dem Bereich kompetent? Und die ziehen dann euch kleinen, wirklich Blizzard-affinen Streamern die Leute ab, ne? Ist mir nur aufgefallen irgendwie. Ich fand's komisch, dass, also ich sag's mal, no offense, aber dass ein Gronkh oder ein Pizmeet und so weiter das restreamen. Aber okay, scheiß der Hund drauf. Wie gesagt, ich glaube nicht, dass sie direkte Konkurrenz zu uns sind, weil wir doch eher so die Core-Community anziehen und Gronkh und Pizmeet halt eher so die breite Masse, denke ich. Egal. Aber ansonsten, im Twitch-Chat war das halt bei uns so, irgendwie so die einen, die das mega abgefeiert haben, die alles ohne irgendwie zu differenzieren geil fanden. Und dann auch irgendwie sehr allergisch auf die Leute, die reagiert hatten, die alle scheiße fanden. So, es gab nur dieses Fraktion. Alles scheiße oder alles gut. Auch so ein Phänomen, was irgendwie im Internet immer mehr zutage tritt, auch in allen Bereichen, in der Politik und was weiß ich wo sonst noch. Entweder ist alles toll oder alles scheiße. Was dazwischen gibt's so gefühlt nicht mehr so. Oder zumindest, sagen wir mal so, diese Extreme gibt es mehr als diese differenzierten Leute. Ich fand die BlizzCon gut. Ich war dieses Jahr zum ersten Mal nicht enttäuscht, seit vielen Jahren. Aber ich frage mich, ob das daran liegt, dass Blizzard so abgeliefert hat. Oder ich frage mich, ob das daran liegt, irgendwie, dass die Erwartungen mittlerweile so niedrig sind, aufgrund der letzten Jahre, dass man irgendwie auch Sachen oder eine BlizzCon, mit der man jetzt nicht hundertprozentig zufrieden ist, irgendwie einfach abfeiert. Das ist halt die Frage. Ich habe es ja geschrieben. Mir persönlich hätte schon die Diablo-Announcement komplett gereicht, um zu sagen, ja, geile BlizzCon, ne? Und normalerweise wäre das auch eigentlich so, wenn man so die die Konzeptionierung der BlizzCon der letzten Jahre anguckt, wäre es auch eigentlich normalerweise das Maximale gewesen. Das, was sie jetzt announced haben, ne, mit Diablo 4, mit Overwatch 2, mit neuem WoW-Addon, hätten sie eigentlich nach der alten Firmenpolitik der BlizzCons in den letzten Jahren eigentlich auf 3 BlizzCons aufteilen müssen. So. Ich bin mir auch ehrlich gesagt, ihr Lieben, relativ sicher, dass Blizzard Diablo noch nicht angekündigt hätte, wenn der Druck nicht so gewaltig gewesen wäre, aufgrund der letzten völlig in den Sand gesetzten Messe. Das ist eigentlich untypisch für Blizzard, dass sie ein Spiel announcen, was noch so im Anfangsstadium ist. Angeblich entwickelt man seit 2016 daran, das sah nicht so aus, als wäre das Spiel schon seit 2016 in Entwicklung. Es gab auch die wildesten Gerüchte, dass sie anfangs wirklich ein Destiny-Diablo machen wollten, das dann aber verworfen haben, nachdem sie realisiert haben, wie allergisch die Diablo-Community auf Immortal und auf Veränderungen reagiert hat von dem, was sie gewohnt sind. Könnte ich mir vorstellen, weil, ja, es sieht halt wirklich noch so aus, wäre es stark am Anfang der Entwicklung. Die Kritik daran verstehe ich ehrlich gesagt nicht. Irgendwie schon gar nicht dieses PvE-Gelaber. Es würde aussehen wie PvE. PvE sieht optisch immer noch aus wie Lungenkrebs. Sorry, dass ich es mal so sage. Ich weiß, die PvE-Leute reagieren extrem allergisch darauf. Spielerisch ist es das beste Hack-and-Slay, was es jemals gab, finde ich. Vor allen Dingen für Core-Gamer. Dieses ganze Skillsystem, die Sache mit den Gems, die Karten, die man einlöst und so. Es ist alles wirklich Next Level. Ist wirklich Lichtjahre vor dem, was Blizzard macht. Aber wenn PoE eine große Schwäche hat oder zwei große Schwächen oder anderthalb, dann ist es A, die Grafik und die Optik und B, das Gefühl, wenn du Spells ausführst. Dieses irgendwie, ich mach eine von meinen krassen Spells, so der Impact, den man im Spiel hat. Und da ist Diablo 3 ebenfalls, finde ich persönlich, noch Lichtjahre vor PoE. Das heißt, das ganze System dahinter ist PoE weit vorne. Grafik und Spielgefühl ist meiner Ansicht nach Diablo 3 ganz weit vorne. So, das heißt, wir reden hier über ein Spiel, PoE, was grafisch schlechter und vom Spielgefühl schlechter aussieht als Diablo 3. Jetzt announcen die Diablo 4 mit einer Grafik, die Diablo 3 meiner persönlichen Ansicht nach, wenn man mal versucht, ganz neutral in die Sache zu gehen und nicht immer alles negativ zu sehen oder schlecht zu reden, finde ich persönlich, dass die Grafik wirklich zeitgemäß aussieht. Und da Diablo 3 natürlich also auch schon, keine Ahnung, 8 Jahre auf dem Puckel hat, ist natürlich grafisch auch nicht mehr irgendwie up-to-date. Und Diablo 4 sieht halt up-to-date aus. Wie man sich dann hinstellen kann und sagen kann, es sieht grafisch aus wie vom PoE abgekupfert, solche Leute kann ich halt dann einfach nicht ernst nehmen, weil das halt einfach albern ist. So. Es sieht sehr, sehr, sehr gut aus, spielerisch irgendwie. Auch die Klassen und Spells, mir eigentlich alles gefallen. Auch da gab es Leute, die gesagt haben, es wäre nichts Neues. Auch da frage ich mich, will man das jetzt irgendwie so schlecht reden? Also erstmal, Mounts gab es überhaupt noch nie irgendwie. Es geht auch wirklich dahin, wo ich es mir gewünscht habe, nämlich ein Hack-and-Slam-MMO-Element. Es ist genau das, was ich seit Jahren fordere und mir wünsche. Ein Hack-and-Slam mit MMO-Elementen. Es gibt Clans und Gilden in-game. Haben die sogar was von Gildenhallen gesagt oder so? Kriege ich jetzt gerade nicht mehr 100% zusammen. Es gibt Open-World-Zonen, wo wirklich alle Spieler rein können. Das soll alles nicht neu sein. Irgendwie, sie kehren zurück zu Runen, hat man gelesen, richtig. Das heißt, sie versuchen irgendwie auf die Community zu hören und das Beste aus Diablo 2 und 3 zu verknüpfen und so weiter. Das Einzige, was mich persönlich stört, auch da habe ich heute einen Blogantrag zugeschrieben, dass das Finanzierungsmodell halt so sein soll. Und das wurde auch betont, dass sie sich da schon relativ sicher sind. Das Finanzierungsmodell soll halt sein, wir verkaufen das Spiel und dann gibt's bezahlte Add-ons. Das heißt, so wie früher. Da habe ich ehrlich gesagt ganz großen Schiss, weil dass das bei einer Company, die jetzt auf Gewinnmaximierung setzt, dazu führen wird, dass das Spiel relativ schon auf dem Abstellgleis ist und nicht mehr richtig supported wird, zumindest nicht bis zum nächsten großen Add-on, wovon man wieder Geld verlangen kann, macht mir persönlich ein bisschen Angst. Also, weil Diablo haben sie gerade, was irgendwie Support hinten raus angeht, völlig in den Sand gesetzt. Und mir wäre es lieber, wenn sie einen Item-Shop reinbringen, wo man irgendwie kein Pay-to-Win hat, aber kosmetische Items, was heißt Neumounts, Skin für Mounts, Skin für die Charaktere und so weiter. Das ist zwar scheiße, aber damit könnten sie viel Geld verdienen und dadurch könnte ich dann mir sicher sein, dass sie das Spiel vernünftig supporten und dass es regelmäßig vernünftigen Content gibt. So. Ja, also von daher wäre mir das persönlich lieber. Wenn sie ganz schlau wären, würden sie einfach auch einen Battle Pass einfügen. Das hat Fortnite gezeigt, wie gewinnbringend das sein kann. Das heißt, in jeder neuen Season einfach einen Battle Pass, den du freischalten kannst, wo du halt irgendwie optische oder kosmetische Belohnungen kriegst für deinen Char, wie Flaggen, wie Haustiere, wie Mounts, wie Skins. Und dann gibt's irgendwie beim Max-Level, wenn du ihn durchgelevelt hast, wirklich einen epischen Legendary-Skin für die jeweilige Klasse. Das wäre, da könnt ihr unglaublich viel Geld mit verdienen. Ich verstehe auch nicht, warum sie es nicht machen. Es ist wieder so, ja, das möchte die Community. Natürlich sagen die Core-Gamer, ja, macht's doch so wie früher und so weiter. Aber früher ist halt nicht mehr. Und Blizzard ist halt auch nicht mehr. Das müssen wir mittlerweile echt gelernt haben. Nicht mehr das Blizzard von früher. So, und jetzt wieder, ja, wir wollen Everybody's Darling sein, auf die Community hören irgendwie. Das ist jetzt so der neue Shit von denen neuerdings. Aufgrund der letzten BlizzCon und dem ganzen Gegenwind, den sie jetzt kriegen. Aber, ja, das Blizzard von, was das announced, das bedeutet für uns irgendwie wieder wenig Content und wieder ein Spiel, was man in der Luft verhungern lässt irgendwie. Von daher hoffe ich, dass sie da noch zur Vernunft kommen, ehrlich gesagt. Ja, aber sonst ist alles perfekt, ehrlich gesagt. Auch, wie gesagt, was gab's? Nicht-lineare Story-Handlung, auch da Unterschiede, sowas hat man auch noch nie gehabt. Die Dungeons haben sie verändert, die Rifts, auch da haben sie sich an PoE ein bisschen was abgeguckt. Von daher, es gibt super viele Veränderungen und auch da irgendwie, ja, wäre im Prinzip nur, also das Beste, was ich gehört habe, wäre ein Diablo 3 Reskin. Ich tue mir leid, aber Leute, die sowas von sich geben, kann ich aber nicht ernst nehmen. Das ist halt so eine Kinderkacke und so ein dämliches Gesülze. So, also ich muss es jetzt irgendwie so, Modewort Reskin irgendwie ist jetzt so abwertend gemeint. Und ich muss jetzt so unbedingt schlecht reden, weil ich aus irgendwelchen Gründen gerade pissed auf die Company bin. Also ich würde mir da schon echt auch von beiden Seiten mehr Differenzierung wünschen, ja. Der größte Hype-Killer war meiner Ansicht nach die Meldung, dass es halt nicht zeitnah erscheinen wird. Auch da gibt's dann wieder viele Leute, die irgendwie das versuchen dann, ja, aber die Begründung ist dann, ja, aber die PlayStation 2, die läuft ja nur noch, weil Ende 2020 kommt ja die PS5 raus und deshalb wird es nächstes Jahr erscheinen. Das ist auch immer Wunsch der Vater des Gedanken. Es wird nicht 2020 erscheinen. Da kann ich euch Brief und Siegel drauf geben. Wenn Blizzard schon betont, dass es noch lange dauern wird und nicht bald erscheinen wird, auch nicht Blizzard bald, dann reden wir hier jetzt noch von Jahren Wartezeit irgendwie. Wenn es im nächsten Jahr erscheinen würde, hätten sie gesagt, erscheint im nächsten Jahr. Das haben sie bei Overwatch gesagt, das haben sie bei Shadowlands gesagt. Das sagen die dazu. Und nur weil sie gesagt haben, es wird auf der PS4 und auf der Xbox One erscheinen, heißt das ja nicht, dass das 2020 sein muss. Ja, weil meistens werden ja die alten Konsolen auch noch ein bisschen länger supported mit Spielen. Und außerdem, was sollten sie sagen? Für die PS5 und die Xbox, wie heißt die? Scarlett? Ne, wie heißt die neue? Die Projekt Scarlett? Ich weiß gar nicht, die neue Xbox, nächste Konsolengeneration, die noch nicht mal released sind, das können sie nun schwer machen. Und sagen, ja, für PC und für Konsolen ist halt auch zu schwammig. Von daher mussten sie erstmal so sagen. So, also lange Rede, kurzer Sinn, das wird noch dauern, wenn man optimistisch ist, kann man sagen 2021, so, wenn man pessimistisch ist, kann man sagen 2022, so, das ist halt das Problem, dass man sich mega darüber freut, aber noch mega lange warten müssen, leider. Sie haben ja schon gesagt, sie wollen im nächsten Jahr vierteljährlich über den Fortschritt informieren, ja, ist natürlich schön, dass man nicht wieder ein Jahr gar nichts hört, aber ja, ist irgendwie unbefriedigend, ne? Dass der größte Hype jetzt dadurch natürlich wieder gleich gekillt wurde. Ansonsten Shadowlands, ihr Lieben, ja, ich fand von Anfang an, dass es wirklich solide und gut klingt, irgendwie positiv zu erwähnen, ist auch hier das Blizzard irgendwie, das ist so das neue Ding bei Blizzard, auf die Community hört, irgendwie all den Shit, den sie jetzt mit BFA gemacht haben, wieder wegbügeln, all das Feedback, was sie bekommen haben, umgesetzt haben, individueller die Charaktere zu gestalten zu können, dass der Amulett-Grind weg ist, das Herz von Azeroth, was man in BFA so gehasst hat, dass man schneller twinken kann, so viele, 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 viele Kleinigkeiten, die wirklich gut sind, so. Aber das ist genau das Problem. Es fehlt halt der große Shit, so. Es fehlt halt der große Shit, um die große, große WoW-Community zurückzuholen. Ne? Es sind viele, viele haben aufgehört. Historischer Tiefstand der WoW-Abonnentenzahlen von dem Release von Classic in BFA unter 1 Million. Das gab's ja, glaube ich, seit 2005 nicht, dass man so niedrige Abonnentenzahlen hatte. Von daher, ja, muss man doch auch wissen, dass man irgendwie, ja, das Ding gegen die Wand gefahren hat. Weiß man auch, das hat man auch viel verändert. Ich finde auch die Idee mit den Covenants gut irgendwie und auch die Storyline ist gut. Die Cinematic ist, ja, Earth-Shattering, hat Malle früher mal gesagt. So ist es auch. Auch da. Wie kann man da schlecht reden? Ja, irgendjemand schrieb in die Comments, Steve, du bist der Erste, der das gut fand. Was? Der Erste? Ja, das ist wieder so, ja, ich und meine drei Freunde, die gerade negativ hype sind, fanden das schlecht. So, das bedeutet, alle anderen fanden das auch schlecht. Also während der Opening Ceremony bei uns im Chat, irgendwie sind die Leute durchgedreht. Also da, auch da, sowas kann ich einfach nicht ernst nehmen. Das ist halt so ein Bullshit. Ja, und Bolver ist so schwach dargestellt worden, also ist die Cinematic schlecht. Ich muss auch sagen, dass ich mich so ein bisschen geärgert habe, weil ich gedacht habe, oh, Bolver ist Lich King. Hieß nicht Lich King immer das stärkste Wesen? Ja, nee, nur Arthas, weil er sowieso irgendwie so stark war. Und Bolver ist aber auch ein mächtiger Paladin gewesen, oder? Mächtiger Krieger. Okay, whatever. Sie haben es auch erklärt im Panel irgendwie, dass Sylvanas Stärke einfach enorm gestiegen ist, dadurch, dass es mehr Tode gab, mehr Seelen, mehr, dass dieser Vale, oder wie der heißt, Vale stärker geworden ist, und auch dieser Wächter da, dieser, wie heißt der denn nochmal, Jailer, und dass diese Stärke quasi auf sie ertragen hat, weil sie in letzter Zeit hat sie ja richtig, ja, auch der Fight mit Sauerfang irgendwie wirkt schon so, als hätte sie heftig irgendwie Red Bull gesoffen oder, keine Ahnung, irgendwelche Anabolika zu sich genommen, wie sie abgeht. Also sie ist auf jeden Fall jetzt sehr viel mächtiger, das ist bei uns angekommen, in den letzten zwei Dings wurde das klar. Sie hat, was weiß ich, Old Gods Power, was weiß ich was, was sie für so. Und deshalb hat sie halt dann Bolver überwältigt. Wie gesagt, ich habe mich auch geärgert, weil ich immer so denke, so Lich King ist halt so das mächtigste Wesen Azeroth, so hieß es immer früher, ist jetzt scheinbar nicht mehr so. Aber das anders alles ändert doch nichts daran, dass die Cinematic einfach absolut Kick-Ass war. Das heißt, die Story ist gut, ja, also als Lore-Experte kann man sich wirklich über Blizzard aufregen, was sie in den letzten Jahren da verwurschtelt haben. Aber es ist, also, das Interessanteste am BFA waren noch die ganzen Cinematics und der ganze Storyverlauf mit Sauerfang. Wenn man Blizzard keinen Vorwurf machen kann in Sachen, wir haben BFA total verkackt, dann ist es doch die Storyline und die Handlung und die Cinematics. Da haben sie doch mega abgeliefert. Und ich finde mit der Cinematic zu Shadowlands jetzt auch. Ja, aber wie gesagt, ich glaube, dass sie damit nicht die breite Masse zurückholen werden. Weil, ist schlicht und einfach, so der große Shit fehlt. Es gibt kein großes neues Feature. Für die Core-Community ist es toll, weil irgendwie viel geändert wurde oder gemacht wurde, was sich gewünscht haben. Auch die Weekly Chess, wo du jetzt wählen kannst und so weiter. Oder das Crafting haben sie jetzt relevanter gemacht, dass du auch vernünftige Sachen craften kannst, die du auch in Raids gebrauchen kannst. Alles super und so weiter. Aber es reicht nicht, um die breite Masse zurückzuholen, ist meine Voraussage. Ja, ansonsten BlizzCon, überraschend, dass sich J. Allen Bragg entschuldigt hat am Anfang. Das hat sehr viel Druck aus der Sache rausgenommen. In der ganzen Hongkong-Sache fand ich sehr positiv, hätte ich persönlich nicht mit gerechnet, habe ich sehr überrascht. Ich ging davon aus, dass Blizzard macht so wie in der Vergangenheit, ist einfach totschweigen. Hat er gut gemacht, PR-technisch super, hat, wie gesagt, ich habe jetzt nur diesen einen kleinen Zwischenfall bei dem WoW-Q&A, wo einer sagt, Free Hong Kong, schwamm drüber so, aber sonst sind große Sachen ausgeblieben. Von daher hat Blizzard da auch alles erreicht. Viele haben sich darüber haben gesagt, ja, das meint er doch nicht ernst und das ist doch nur PR und das ist doch heuchlerisch. Das macht er jetzt nur, um die Dings da rauszunehmen und nur für die BlizzCon und nur, weil es die Leute hören wollen. Ja, gut, whatever. Er hat's gemacht, ich find's gut und ja, jetzt mal Schwamm drüber so, also aus meiner Sicht zumindest. Ansonsten, ja, Hearthstone interessiert keinen Schwanz mehr, das Spiel ist tot, denke ich. Also das Drachen-Addon, braucht keiner spielen, wird auch keiner spielen. Was mich total überrascht hat, war der Autobattler, den sie in Hearthstone eingebaut haben. Natürlich muss man sich das erstmal angucken. Ich glaube, nächste Woche ist schon Open Beta davon oder so, oder Close Beta oder zeitnah, jetzt auf jeden Fall in den nächsten ein, zwei Wochen. Ich werde ihn auf jeden Fall anschauen mir und dann ein endgültiges Urteil verfassen. Aber normalerweise habe ich immer ein sehr gutes Bauchgefühl und sowas und ich habe es angeguckt und habe sofort gesagt, ah, come on, really? Es sieht halt nicht gut aus, finde ich. Es sieht sehr einfach und casual umgesetzt aus. Mir gefällt es ehrlich gesagt überhaupt nicht optisch. Ich habe auch bei Toast nach dem Dings nochmal reingeguckt, wie das spielerisch aussieht. Es sieht einfach aus wie ein scheiß Tavern Brawl. Ja, und so kommt es auch rüber. Mal wieder ein Eigentor. Ich habe auch in der Kolumne geschrieben, es ist ein neues Genre, wo natürlich der Hype jetzt schon wieder ein bisschen zurückgegangen ist. Aber eigentlich hat es ultra viel Potenzial, meiner Ansicht nach. Früher hätte Blizzard Folgendes gemacht. Es hätte relativ zeitnah was rausgebracht, was das ganze Genre revolutioniert, was sie mit WoW und Hearthstone gemacht haben. Das hätte das alte Blizzard gemacht. Irgendwas, was besser ist als alle anderen, was durchdachter ist als alle anderen, was das Ganze auf neues Level hebt. Was machen sie jetzt? Sie haben einfach nicht die Leute dazu, denke ich. Ich frage mich sowieso, was sie mit ihren geschätzten 6.000 Mitarbeitern machen. Ich weiß es nicht. Weil irgendwie nur ein bisschen Content irgendwie für alle ihre Spiele. Okay, jetzt ist Diablo 4 in der Mache, aber irgendwie, ich frage mich, was sie machen. Was machen sie? Was machen sie mit ihren 6.000 Leuten? Was? Riot irgendwie hat angeblich deutlich weniger, es gibt da keine offiziellen Zahlen, nur Schätzungen, deutlich weniger Mitarbeiter und die announcen irgendwie 5, 6 neue Projekte, an denen sie arbeiten. Was macht Blizzard? Was machen sie? Okay, fair bleiben, Riot hat auch nur eine IP bisher, aber keine Ahnung. Heroes of the Storm ist tot, ab und zu mal neuen Helden bauen, ist jetzt nicht so aufwendig. Hearthstone ist tot, ab und zu mal ein paar neue Karten bauen, ist jetzt nicht so aufwendig. Diablo 3 ist tot, machen sie eigentlich gar nichts. WoW haben sie ein Team, da machen sie regelmäßig Content, guten Content auch teilweise, schlechten Content auch manchmal, aber sie machen auf jeden Fall Content. Overwatch dasselbe, aber auch da, ab und zu mal neuen Helden, ab und zu mal eine neue Map. Okay, sie haben 2 Teams, aber die sind jetzt auch nicht 1000 Leute pro Team. Was machen sie? Was? Ich weiß es nicht. Enkel sagte während der Sendung, ja, den Autobilder, die sie jetzt für den Hearthstone gebaut haben, gefühlt irgendwie 2 Leute dran haben gearbeitet. Aufwendiger ist das ja nicht so. Was ich mir gewünscht hätte wäre, und was sich alle gewünscht hätten wäre, alle, ich rede nicht für alle, ich rede nur für mich, deshalb sage ich nur, was ich und Enkel uns gewünscht hätten, wäre halt, dass sie Heroes of the Storm das Ganze machen, ähnlich wie es Riot gemacht hat. Mit den Helden, die da vorhanden sind, hast du auch gleich diese Verbundenheit mit den Helden, die du kennst und damit einen geilen Autobattler. Und dann hätte der eingeschlagen, so. Da bin ich mir 100% sicher. Hätte sich viel Geld mitmachen können, mal wieder eine Chance verdattelt vom Blizzard. Das alte Blizzard hätte das gemacht, das neue Blizzard hat entweder nicht die Manpower dafür, was ich mir nicht erklären kann, hat unterschätzt das Genre, whatever, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist das meiner Ansicht nach mal wieder ein dicker Fail. Overwatch 2 ist kein Vollpreistitel für mich. Sie verkaufen jetzt Overwatch 2. Im Prinzip ist es ein großer Content-Patch mit ein bisschen PvE dazu. Der PvE-Anteil, ja, ist größer. Irgendwie, du kannst Koop-Sachen machen. Du hast eine PvE-Storyline, eine Kampagne, die du spielen kannst. Du kannst deine Helden leveln und so weiter. Schön und gut. Ich werde es mit Enkles auf jeden Fall, mit Marius auf jeden Fall spielen im Koop. Ist bestimmt lustig. Aber auch für mich, ne, ist das halt nichts auf lange Sicht, weil ihr wisst, Shooter und ich, wir stehen auf Kriegsfuß. Von daher ist es für mich auch keine große Sache. Ich weiß nicht, wie es bei der Shooter-Community aussieht. Aber, ja. Also alles ganz nett und ganz okay, was Blizzard gemacht hat auf der BlizzCon. Aber bis auf Diablo ist für mich jetzt kein richtiger Oberknaller dabei. Und der Diablo-Oberknaller ist halt noch viele Jahre weg. Von daher muss ein bisschen aufpassen, dass sie nicht weiterhin viele Leute weglaufen, weil sie haben einfach keinen Dauerbrenner aktuell am Start. Sie haben einfach nichts, was zieht. Hearthstone ist tot, WoW ist aktuell auch gerade tot, WoW Classic läuft halt ganz gut, glaube ich, aber ich glaube, das wird auch weniger auf lange Sicht. Ich glaube, dass da dieser große Hype auch schon vorbei ist. Ich sage immer wieder, ne, die sinkenden Elimania Classic-Zahlen liegen auch daran. Ansonsten, was hat Blizzard für eine Dings im Feuer? Nix. Von daher weiß nicht, ob das schlau ist, jetzt 2, 3 Jahre irgendwie auf Diablo zu warten. Also, das wird schwer langsam für die Company, denke ich. Sie streichen ja schon überall Stellen, vor allem im Community-Support. Haben ja bei sich auch irgendwie, es gab ja da auch Flame Wars, irgendwie die ganzen Hearthstone-Community-Manager gefeuert, in den US auch. Bei uns haben sie den deutschen WoW-Community-Manager abgeschafft komplett. Da kommt auch noch mehr. Und ja, von daher mal gucken, wie das mit der Company weitergeht. Aber wie gesagt, ich finde auch nicht, es klingt immer so negativ. Eigentlich war das im Vergleich zu den letzten Jahren wirklich eine super BlizzCon. Ja. So, auch wenn man viel meckert, wie gesagt, die Erwartungshaltung ist ja sehr niedrig. Man freut sich mittlerweile schon darüber, dass ein großer Titel mal announced wurde. Ne? Und ja, ansonsten, Enkles war enttäuscht zum Beispiel und sagte irgendwie, er hätte eine neue IP mal erwartet, irgendwas Neues. Keine Ahnung, wer weiß, woran sie arbeiten, wer weiß, was in den nächsten Jahren kommt. Blizzard ist immer noch in der Position, dass sie viel verlorene Sympathie wieder zurück holen muss. Irgendwie. Ich weiß nicht, ob denen das bewusst ist. Sie haben ja jahrelang irgendwie dieses Dieben-Verhalten und ja, also ich könnte jetzt 1000 Beispiele aufnehmen, warum Blizzard auch da wie Dieben-Verhalten und so. Keine Ahnung. Für mich als Influencer zum Beispiel, dass sie jahrelang der einzige Publisher waren, wo man sich als Influencer oder als Fan sein oder weil die Spiele selber kaufen musste. Auch total untypisch für die Gaming-Szene, macht kein anderer so. Das ist nur ein Beispiel dafür. Ne? Blizzard ist und war halt schon eine Diva, viele Jahre lang. Und sie konnten es auch erlauben, weil sie einfach so der führende weltweite Spieleentwickler waren. So. Aber das sind sie halt jetzt nicht mehr. Das sind sie einfach nicht mehr, das muss man einfach mal klar sagen. Und außerdem haben sie in letzter Zeit so viele Fettnäpfchen mitgenommen, in so vielen Bereichen. Das letzte jetzt gerade erst irgendwie, dass die Community irgendwie die Preisgelder für die E-Sports E-Sports WoW-Events auf der BlizzCon komplett tragen mussten und sie einfach ihren Anteil wieder rausgenommen haben, ne? Macht sie noch besser in der Jahresabwicklung, ne, für die Shareholder und so. Also lange Rede, kurzer Sinn, Blizzard muss, gut, die Ankündigungen waren jetzt ganz gut, aber die sind halt noch viel zu weit weg, ne? Das heißt, das muss jetzt so weitergehen, auch die nächste BlizzCon und so weiter. Also, im nächsten Jahr kommt dann Shadowlands und wahrscheinlich Overwatch 2. Aber sind das die zwei Titel, die irgendwie das Ruder rumreißen? Ich weiß es nicht. D2 Remastered, was ja auch angekündigt werden sollte, haben sie nicht angekündigt. Ist halt die Frage, ob das nur ein falscher Leak war oder ob sie es rausgenommen haben, weil sie sowieso schon so viele andere Sachen hatten und es noch verschoben haben. So, kann sein, weil sie gesagt haben, oh, wir haben so viel, lass uns das noch ein bisschen später machen oder so. Vielleicht ist es noch nicht ganz fertig. Die Leaks, wo das herkommt, halte ich für relativ zuverlässig. Von daher glaube ich, dass sie das schon in der Pipeline haben. Diablo Immortal haben sie komplett totgeschwiegen, ne? Die brauchten einfach die positive PR bei dieser BlizzCon, von daher haben sie komplett rausgenommen. Auf der Seite gab es dann nur ein Update, dass es dieses Jahr nicht mehr erscheinen wird, obwohl man seit Monaten hört, dass es fertig sei. Vielleicht wollten sie gerade jegliche negative Publicity in irgendeiner Weise verhindern. Schauen wir mal, was jetzt von Blizzard in den nächsten Tagen, Wochen und Monaten kommt. Ich bin sehr gespannt, ehrlich gesagt. Ja, ansonsten könnt ihr gerne mal eure Meinung in die Comments schreiben. Habt ihr ja teilweise schon irgendwie zur BlizzCon, wie es euch gefallen hat. Ich bin schon wieder weit über die Zeit. Ihr Lieben, ganz kurz noch zwei Sachen. Oder was heißt, na, ganz kurz, nee, ich mache das jetzt schon fertig. Also, Quiz, ihr Lieben. Wir haben am Freitagabend die große Stevenio Quiz Night, nachdem irgendwie diese Quiz-Erweiterung in meinem Twitch-Stream immer der Show-Stealer ist oder der Show-Starper. Und ihr das mega liebt. Ich habe ein paar coole Preise schon bekommen. Ich habe noch ein paar Blizzard-Preise. Blizzard hat sich jetzt auch gemeldet, hat gesagt, sie gucken anfangs der Woche mal, ob da irgendwas noch dazukommt von Blizzard. Ansonsten, wie gesagt, ich habe von HyperX hier ein Riesenpaket mit wirklich geilen Preisen. Aber ich hätte, ne, also eigentlich würde ich jedem Quiz-Gewinner, der eins von den 10 gewinnt, halt schon gerne einen kleinen Preis zur Verfügung stellen. Mal gucken, was noch so kommt. Oder wir machen das so, wenn nicht genug da sind, dass wir wirklich dann im großen Finale die Hauptpreise vergeben. Dass man also wirklich in jedem der 10 Quizze für das Finale qualifiziert und dass dann die ersten 5 Platzierten dann irgendwie geile Preise bekommen. Mal gucken, je nachdem, was noch kommt. Ansonsten, ihr Lieben, habe ich heute dazu aufgerufen, wenn ihr irgendwie das supporten wollt, weil ihr sagt, das ist eine geile Idee und ein geiles Format, könnt ihr was spenden. Besonders gerne genommen sind halt irgendwie so Preise wie Amazon, Geschenkgutscheine oder Steam-Gutscheine oder so oder Epic Games, sowas, ne? Dann können wir das auslosen, wer welches Quiz irgendwie welchen Preis bekommt. Manche hätten dann halt größere Hardware-Preise, manche kleinere. Aber im Prinzip brauchen wir am Ende 11 Preise irgendwie. Und wie gesagt, ich kann ein bisschen mit Animania DVD und das, was ich noch von Blizzard habe, ne, T-Shirt und so weiter, kann ich natürlich ein bisschen auffüllen. Aber es wäre schön, ne, wenn ich wirklich richtige Pakete hätte und so weiter. Also falls ihr sagt, ich will das supporten, Krömer, ich spende hier jetzt mal eine 50€ Amazon-Gutscheinkarte oder so, wäre das schön. Vielleicht habt ihr auch eine kleine Firma oder so, das nennen wir dann natürlich auch dazu. Keine Ahnung, ich habe einen kleinen Computerladen und ich spende, was weiß ich, einen 30€ Steam-Gutschein. Da lese ich natürlich auch vor und sage danke ganz groß. Also wäre cool. Meldet euch stevenio@jazznetwork.eu. Ansonsten sehen wir uns am Freitag um 20 Uhr für diese Stevenio Quiz Night. Ich bin mal gespannt, wie es ankommt, wie die Viewerzahlen sind. Und wenn ihr da Bock drauf habt und so Spaß, machen wir das natürlich öfter. Ob Elimania Classic Folge 4 bis dahin fertig wird, kann ich nicht sagen. Aktueller Stand wahrscheinlich nicht, weil ich am Wochenende nichts geschafft habe, weil ich Freitag natürlich bis in die Nacht BlizzCon geguckt habe und Samstag im Krankenhaus war. Und heute Nacht kann ich ja leider auch nicht arbeiten, weil wir haben morgen Schulentwicklungstag an meiner Schule. Das heißt, ich muss ganz früh raus morgen. Das heißt, ich kann heute die Nacht auch nicht durchzocken. Freitag habe ich, Dienstag habe ich zuerst, und dann kann ich das auch nicht. Das heißt, von Dienstag auf Mittwoch kann ich wieder ein bisschen was machen. Das heißt, es wird aller Wahrscheinlichkeit bis Freitag nicht fertig und am Wochenende müssen wir mal schauen. Also ich versuche das, aber wie gesagt, ich will mich jetzt auch nicht irgendwie wieder alles zur Seite schieben und so weiter und dann Teil 4 machen. Von daher wird es wahrscheinlich erst Freitag drauf werden. So, mal gucken. Ich halte euch auf dem Laufenden da. Ja, meine Lieben. Aber Mittwoch ist trotzdem Stream, da zocke ich dann wieder ein bisschen Classic. Auch da habe ich ja in den letzten Tagen nicht viel geschafft. Und mal gucken, was wir sonst noch so machen. Vielleicht auch Warcraft, wenn es dann endlich mal funktioniert. Also Warcraft 3. Ihr Lieben, ganz kurz zur Bundesliga. Ja, ich habe 2-2 getippt bei Werder, habe auch am Ende wieder recht gehabt. Werder ist immer dasselbe in den letzten Spielen. Ne? Gerade bei den Heimspielen ist quasi ist ein Spiegel zum Hertha-Spiel. Auch da hat man kurz noch den Ausgleich gekriegt. Auch da hätte man höher führen können. Auch da war man die bessere Mannschaft. Und lässt beste Chancen aus. Hätte eigentlich 4-1 führen müssen, kurz vor Schluss. Pfosten, Latte getroffen, beste Chancen liegen lassen. Keeper von Freiburg war auch super. Und am Ende murmelt man sich dann irgendwie das Ding wieder selbst rein. Zweiter Torwartfehler, irgendwie Pavlenka kriegt das Ding durch die Hosenträger. Und am Ende spielt man wieder 2-2 und ja, ist auf Platz 12 im absoluten Niemandsland. Und ist einfach auch momentan nicht besser. Also spielt gut, aber schafft es einfach nicht, sich selber zu belohnen. Und ja, ist einfach traurig. Als Werder-Fan wirst du bescheuert, ne? Das war jetzt irgendwie. Wir haben zwar seit 5 Spielen nicht verloren, aber dafür 5 Spiele unentschieden gespielt. Ne? Natürlich kannst du damit angehen, wenn du in Frankfurt und Dortmund einen Punkt holst. Aber wenn du zu Hause irgendwie in wirklich dominanten, überlegenen Spielen gegen Freiburg und Hertha nicht gewinnst und immer kurz vor Schluss oder Nachspielzeit das 2-2 kriegst und das immer saudumm, dann gehörst du einfach auf den Platz, muss man sagen. Ansonsten, ja, Bayern 5-1 Klatsche in Frankfurt. Cool ist, ich habe den Sieg für Frankfurt auch getippt. Zwar nicht in dieser Höhe, ich habe 3-2 für Frankfurt getippt, aber ich habe schon mit gerechnet, weil Frankfurt aktuell sehr hungrig ist und ganz gut spielt und Bayern einfach Flasche leer. Und ich glaube, es ist nur eine Frage der Zeit, bis Kovac gehen muss. Wenn sie schlau wären, würden sie ihn jetzt schon feuern, gerade jetzt vor den wichtigen Spielen, die in den nächsten Spielen kommen. Ja, und bei Favre glaube ich ehrlich gesagt auch nicht, dass er das Ende der Saison erlebt. Von daher schauen wir mal. Jetzt hat man heute gehört, Uli hat wieder gesagt, nee, Kovac bleibt. Wird jetzt erstmal noch am Dienstag, liest man, ist ja noch beim Training. Keine Ahnung. Ja, Kovac war letzte Saison schon umstritten. Bayern hat unter ihm bis auf das Ding in Tottenham eigentlich auch kein gutes Spiel gemacht, finde ich persönlich. Ja, wer kommt, weiß ich nicht. Wird man gespannt sein. Mourinho ist auf dem Markt. Ob sich Bayern gefallen tut mit dem Kasper, weiß ich nicht. Bin gespannt. Jupp, glaube ich, hat keinen Bock mehr. Aber vielleicht bis zum Ende der Saison. Was weiß ich. Wir werden es sehen. Nagelsmann wäre natürlich ein Update für Bayern, aber den kriegen sie nicht. Der irgendwie spielt ja neuerdings Tennis mit Red Bull. Zuerst irgendwie in der Woche 6-0, glaube ich, gewonnen. Beim bis dahin ungeschlagenen VfL Wolfsburg, der zweite in der Tabelle war bis dahin. Und dann, was haben wir gestern gewonnen? 8-0 oder so. Das ist ja fast schon Handballergebnis oder Eishockeyergebnisse. Wahnsinn. Aber das ist auch wieder so eine Pralinenschachtel. Ne? Die spielen davor irgendwie nichts geschissen gekriegt, Red Bull. Und auf einmal, bam, gewinnen sie ihre Spiele fast zweistellig. Also verrückt. Naja, und Dortmund, ja. Ja, souverän ist anders, aber am Ende auch 3-0 gewonnen, klingt höher als, glaube ich, war am Ende. Dortmund ist wieder Zweiter. Ja, war jetzt ein bisschen enttäuschende Wochen für den BVB, aber ich hoffe, dass die sich fangen. Und ich hoffe auf einen spannenden Meisterschaftskampf einfach. Ne? Das wäre schön. Ich glaube, Werder hat dieses Jahr nichts da oben, auch um Europa mitzureden. Man merkt einfach, dass Werder Max Kruse fehlt, nicht nur spielerisch, sondern auch als Charakter, als Antreiber und als Chef auf dem Platz. So, das hat Werder dieses Jahr nicht. Klaassen versucht das, aber verzweifelt so ein bisschen. Und ja, von daher, man hat Kruse nicht ersetzt, vielleicht spielerisch schon, aber als Charakter einfach nicht. Und ja, es fehlt jemand, der da Eier hat und die Hose hochzieht und vorantritt. Von daher wird Werder dieses Jahr, glaube ich, also es sei denn, es ändert sich nochmal krass was, aber was soll sich denn noch ändern? Also klar, haben wir noch viele verletzt und so weiter, aber die bleiben ja auch länger verletzt. Ich meine, der Füllkrug hat einen Kreuzbandriss gehabt, der wird, also wenn dann überhaupt irgendwann zum Sommer hin, zum Frühjahr hin wieder auflaufen, wahrscheinlich eher zur nächsten Saison. Von daher, ja, wird sich, glaube ich, nicht groß verbessern von der Mannschaft. Also ich kann es mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Ja, weil also die Leute, die jetzt spielen, ich will nicht sagen, dass sie stammen, aber der Augustinsson fehlt uns noch und unser Abwehrchef fehlt uns noch, Moisander, aber der ist jetzt auch nicht besser oder schlechter als Toprak oder so. Ne? Toprak wirkt natürlich sehr unglücklich in den letzten Spielen und so weiter, aber ach, keine Ahnung. Lange Rede, kurzer Sinn, ich glaube ehrlich gesagt, das wäre da, wo sie jetzt stehen, auch am Ende der Saison stehen wird, so von Platz 8 bis 12 so ungefähr. Für den Abschied sind sie zu gut, da gibt es einfach sehr viel schlechtere Mannschaften und für Europa sind sie einfach zu schlecht und zu unkonstant, beziehungsweise nutzen ihre Chancen einfach nicht und belohnen sie einfach nicht, sind einfach zu tollpatschig. Das ist das Werder, was man von früher kennt, leider. Ja, sonst noch was groß passiert in der Bundesliga? Ich denke nicht. Nächste Woche geht's weiter. Spielen wir in Gladbach. Sonntagmorgen. Was heißt morgen? 13 Uhr, also das erste Sonntagsspiel. Oh fuck, das wird dann nicht auf Sky übertragen. Das gibt's dann auf DAZN. Wobei DAZN ja relativ souverän und zuverlässig zeigt. Ist ja nicht, zum Glück nicht Eurosport 2. Ja, also mal gucken, wie wir beim Tabellenführer aussehen. Die sind ja überraschend konstant, was ich ihnen überhaupt nicht zugetraut hätte, ehrlich gesagt. Dass sie auch in Leverkusen gewinnen, finde ich persönlich sehr überraschend. Dass sie jetzt irgendwie Erster sind, finde ich auch sehr überraschend. Und ich bin mal gespannt. Wir haben in Gladbach immer in den letzten Jahren eine Klatsche gekriegt. Immer. Bin mal gespannt. In den Auswärtsspielen haben wir ja ganz gut ausgesehen. Beim BVB, bei Frankfurt gepunktet. Bin mal gespannt. Ich tendiere natürlich dazu, da ein 3-1 für Gladbach zu tippen. Aber Werder, das ist halt das zweite Gesicht von Werder, ne? Sie dümpelt sich dann irgendwie vielleicht zu einem Unentschieden oder so. Mal sehen, ich bin gespannt. Ja. Cool, ihr Lieben, das dazu, dreiviertel Stunde verquatscht, jetzt kommen noch irgendwie fast zwei Stunden Ballersaal über ganz viele interessante Themen. Es geht natürlich wieder um Geek Nerd, in diesem Falle um Licht wieder bei mir, um mein Elgato Keylight unter anderem, dann geht's Medienfail, Sportwetten unter anderem. Dann haben wir die Blogwoche mit super interessanten Themen, geht auch um das Preisgame mit Blizzard, geht auch um Mitsubishi, die bei Blizzard ausgestiegen sind, das heißt auch ein bisschen Blizzard, aber auch andere Themen wie ja, Games-Förderung zum Beispiel, Quantencomputer und so weiter. Bleibt also dran, jetzt kommt die Stunde mit Banaser, wollte ich sagen, aber es ist viel länger und ich verabschiede mich schon mal, ihr Lieben, wir sehen uns nächsten Sonntag vermutlich wieder in alter Frische und ansonsten Mittwoch zum Stream und Freitag zum Stream. Und wahrscheinlich, wenn ich es schaffe, werde ich diese Woche auch das Crowdfunding ankurbeln, so langsam. Weil, sie haben ja das, mein Zünglein an der Waage war ja die BlizzCon, die Ankündigung. Und da bin ich ja sehr zufrieden mit. Von daher, habe ich was, worauf ich mich freuen kann und werde dann ein weiteres Stevino-Jahr voraussichtlich in Gang bringen. Kann ja auch sein, dass die Spendensumme nicht zusammenkommen kann ja auch sein, aber wir wollen das Beste hoffen. Alle weiteren Infos gibt es dann dazu im Laufe der Woche. Macht's gut und bis nächste Woche. Und jetzt kommt Ballersaal und Stevino. Macht's gut. Ciao, ciao. Hallo, liebe Community. Es ist Donnerstagnacht. Naja, 22 Uhr ist jetzt nicht Nacht. Donnerstagabend. Euer Stevino und die gute alte Balle sitzen vom Rechner. Und ich muss gerade husten, merke ich. Von da übergebe ich einfach mal an meinen Co-Moderator Ballersaal. Bam!
Mother of God of Überleitung. Abend oder Tag oder wann auch immer ihr das hört.
Ich bin wieder da.
Und nein, 22 Uhr ist nicht nachts.
Ich habe übrigens einen coolen neuen Klingelton, hätte ich fast gesagt. Ein cooles neues Wave-File auf meinem Stream Deck. Was du jetzt nicht hörst, aber die Community. Achtung!
Ellimania! Auf geht's, Leute, da könnt ihr was erleben!
Ja, die Elfie. Ist übrigens ein Outtake aus dem nächsten Teil. Ich habe es gestern gehört, ich fand es so großartig. Ich habe es auch schon auf Instagram gestellt. Ballersaal, alte Rinde, morgens BlizzCon, was ist da los? Das Gute ist, dass die Community, wenn sie es hier am Sonntag hört, weiß sie schon, was announced wurde und ist schon auf dem neuesten Stand und kann jetzt quasi noch unseren Enthusiasmus mithören, weil wir wissen jetzt in diesem Moment noch gar nichts, Ballersaal.
Genau, wir haben einfach nur Bock.
Wir haben nur Bock und wir haben natürlich viele Leaks gehört in den letzten Tagen und Wochen. Einige stimmten, andere nicht. Wir hoffen aber auf das Allerbeste. Ich glaube, wir labern jetzt nicht nochmal darüber, irgendwie vor allem, wenn die Community jetzt alles schon weiß. Ja, und jetzt, wir haben ja in den letzten Wochen genug spekuliert. Und im Solo-Part werde ich darauf natürlich intensiv eingegangen sein, ist ja keine Frage. Von daher haben wir bestimmt viele coole andere Sachen, über die wir sprechen können. Ballersaal, morgen geht Apple Plus live. Apple TV Plus. Gleichzeitig oder am selben Tag zur BlizzCon und meine Freundin und ich suchen ja immer Serien, die wir beide nicht scheiße finden, wo wir beide uns drauf einlassen können. 7 Staffel Mad Men durch, irgendwie bombastische Serie. Jetzt haben wir so ein paar Sachen probiert, die echt deprimierend waren. Ich glaube, die schlechteste HBO-Serie aller Zeiten haben wir geguckt. 5 Days hieß die. Ist so eine BBC-Serie, die dann irgendwie auf HBO gezeigt wurde. Das war immer so zwischen, ja, ich gucke jetzt doch noch weiter, weil ich wissen will, wie es ausgeht. Und zu, nee, ich höre jetzt mit der Scheiße auf, es ist so albern und lächerlich. So. Und wir haben es am Ende wirklich durchgelurkt und ja. Dann haben wir heute irgendwie die dritte Staffel von 13 Reasons Why weitergeguckt. Da haben wir irgendwann mal nach 2, 3 Folgen aufgehört. Das ist so ein perfektes Beispiel, diese Serie, wie für irgendwie, wir hätten einfach nach einer Staffel aufhören sollen, weil es war eigentlich nur für eine Staffel konzipiert und alles, was danach kam, ist unfassbare Scheiße.
Ja, tatsächlich, ich habe ja sogar schon nach der ersten Staffel dann auch aufgehört. Ich erinnere mich noch, ich habe extra einen Blog-Eintrag dazu geschrieben zum Thema irgendwie 13 Reasons Why I Don't Like the Series. Weil ich fand ehrlich gesagt, die erste Staffel war schon zu lang. Wie man eine Serie, die halt 13 Reasons Why, die alle 13 Gründe werden erläutert in einer Staffel und wie sie dann noch 3 Staffeln da hinten dran hängen. 2. Ja, es soll wohl noch eine 4. kommen.
Okay, ernsthaft? Also die dritte, also die zweite war wirklich schon schlecht, wo du sagst, okay, man merkt das einfach. Man hat es bei Supernatural auch gemerkt irgendwie. Die war ja eigentlich auch nur für 5 Staffeln konzipiert und die 5. war eigentlich das Finale und
dann die 6. Staffel war unglaublich scheiße.
Ja, genau, und du merkst das halt auch. Du merkst halt irgendwie, okay, die saugen sich jetzt irgendwas aus den Fingern, um das Ding halbwegs am Laufen zu halten, obwohl es eigentlich schon irgendwie auf die Zielgerade gefahren wurde. Und 13 Reasons 2 war, ich weiß noch, wie wir die runtergesuchtet haben und jede Folge gehofft haben, dass irgendwas Spannendes, also dass es jetzt zum Ende geht. Du hast schon recht, die war ein bisschen lang, aber die war trotzdem wirklich richtig gut. Und 2 war schon wirklich zusammengeklöppelt, so nach dem Motto, ja, es war so erfolgreich, wir müssen es jetzt noch weiter durchziehen. Und 3 ist halt einfach nur noch albern. Also wirklich nur noch albern. Von daher haben wir da auch, ja. Aber wir haben, was wir geguckt haben, ich weiß nicht den Titel nicht, es gibt eine neue exklusive Amazon-Serie. Ist so Romantic Comedy scheiße, aber unglaublich herzerwärmend mit unfassbar bekannten Schauspielern von Anne Hathaway über, warte mal, wer war in der ersten Staffel? Also wirklich ganz, ganz, ganz viele bekannte Gesichter und Namen. Ich kenne jetzt den Typen, ich glaube, der hat den Slumdog-Millionär mitgespielt. Also wirklich die Creme de la Creme in Hollywood. Und es ist, jede Folge in sich ist eine geschlossene Folge. Ist so ein bisschen wie Black Mirror. Natürlich, aber Romantic Comedy und immer so herzerwärmende Liebesgeschichten. Ich weiß, aus meinem Mund klingt das komisch. Aber ich möchte die Serie empfehlen. Wir haben jetzt 3 Folgen geguckt und alle 3 waren echt schön. Also, ne, wenn man mal irgendwie so ein bisschen schnulzig sein will und so weiter, es klingt jetzt, passt nicht zu mir, aber die Serie ist wirklich gut. Modern Love heißt die Serie übrigens. Wie vorhin gibt's 8. Und wirklich, Tina Fey, Andy Garcia, Julia Garner, Anne Hathaway, Catherine Keener und Dev Patel. Und übrigens auch einer, der in Mad Men mitgespielt hat. Also wirklich die Creme de la Creme. Naja, klingt jetzt ein bisschen, aber wirklich gut. Also wirklich, wenn ich sogar sage, ich bin sowas gnadenlos ehrlich, wenn es scheiße gefunden hätte, hätte ich nicht, würde ich es jetzt hier nicht sagen. Also gerade, wenn ihr eine Serie irgendwie als Pärchen gucken wollt, wo man immer nur schwer zusammenkommt, gibt der Sache eine Chance. Das ist wirklich, wirklich ganz nett. Ganz nett, ja. Und darauf wollte ich eigentlich hinaus. Morgen, wenn Apple kommt, hat man wieder endlich die Auswahl. Wir sind momentan wirklich so ein bisschen, ja, wir haben keine geile neue Serie und da kommen ja wirklich ein paar Kracher irgendwie. Ich persönlich freue mich am meisten auf Sea mit Jason Momoa. Der Trailer hat mich einfach überzeugt. Ich bin ja kein großer Jason Momoa-Fan, muss ich echt sagen. Ich fand ihn, also Aquaman war überraschend gut, kann man gar nicht sagen. Ich habe ihn wesentlich schlechter gedacht. Ach, keine Ahnung, lange Rede, kurz, also ich bin einfach kein großer Jason Momoa-Fan. Ich werde den Serie aber trotzdem gucken, weil ich das Szenario interessant finde. Morning Show wird garantiert was für mich und meine Freundin sein. For All Mankind klingt auch interessant. Wettlauf, globale Wettlauf ins All irgendwie thematisiert und dann irgendwie noch 12 andere Serien und ja, alle exklusiv von Apple produziert und ich glaube, das wird gut. Gerade jetzt am Anfang müssen sie halt, das Gute ist, ich brauche keinen Freimonat, weil wenn du dir das neue iPhone gekauft hast, hast du es ein Jahr umsonst. Von daher werde ich es ja ein Jahr mindestens gucken. Und man tat sich auch nicht dumm, ich glaube, es kostet 5 Euro im Monat, finde ich absolut fair für den Service.
Das ja. ist gut, okay, im Moment ist das Angebot noch klein, aber wenn das erstmal so bleibt, ist das schon echt wirklich fair.
Ja. Ja. Pallas, hast du einen, wollen wir erst den Medien- oder den Gigo-Nerd-Fail machen? Ja, übrigens, ja, leider, übrigens, ich habe nichts an Feedback leider zu meiner Ameisenfarm gekriegt. Leider. Leider. Schade.
Wo sind die Ameisenfarmer in der Community?
Ich kann übrigens noch mal ganz kurz, ich habe es heute schon auf Instagram gemacht, meine Case-King-Sache weitererzählen.
Ich hing am PC, genau.
Genau. Es ist, glaube ich, 4 bis 5 Wochen jetzt mittlerweile schon hier. Ich weiß gar nicht genau wie, aber ich meine 4 oder 5, eins von beiden. Und für die, die das nicht mitbekommen haben, irgendwie mir ist mein Board durchgerauscht. Und wir wussten nicht, ob es den Prozessor auch erwischt hat. Das heißt, wir haben beides eingeschickt. Vor 4 Wochen zu Case King. Ich habe das vor 1,5 Jahren gekauft. Man hat 2 Jahre Garantie da drauf. Von daher war es noch nicht abgelaufen. Das heißt, ne, ich konnte noch zurückschicken. Ich habe 2 Wochen gewartet. Es passierte nichts, keine Nachricht, nichts. Ich rief an. Sie sagten mir irgendwie, ich bräuchte mir keine Sorgen machen. Sie hätten es losgeschickt. Eine Woche später war immer noch nichts da. Ich habe wieder angerufen, also letzte Woche. Sie haben mir gesagt, jetzt haben wir es wirklich losgeschickt. Ich habe bis heute nichts bekommen, heute wieder angerufen. Heute haben sie mir gesagt, es ist wieder zurückgekommen, weil sie es nach Schesel geschickt haben. Da wollten sie erst mir den Fehler unterbügeln, so wegen, ich hätte ja meine Adresse ändern müssen. Und dann habe ich aber schon vorausgesehen, habe ich gesagt, Leute, ich habe in dem Moment, als ich das Paket zurückgeschickt habe, meine Adresse geändert. Und ich habe es sogar auf dem Paket draufgeschrieben, neue Adresse. Das könnt ihr mir nicht anrechnen. So. Ja, und es kann mal passieren, dass das System nicht das übernimmt. Ja, da. Wir schicken es jetzt wirklich raus. Ich bin mal gespannt, wie lange das weitergeht. Für mich steht auf jeden Fall fest, ich bestelle meinen Rechner nie wieder bei Case King. So. Diese Pause ist gewollt. Beinahe ist, glaube ich, schon eingeschlafen. Egal. Seht ihr, das ist so, ne? Ich fange jetzt erst an. Frau ist gerade ins Bett gegangen. Ich mache jetzt den Podcast mit Beinahe. Danach schneide ich weiter in Elimania. Dann werde ich noch ein paar Fotos fertig machen. Heute ist ja Feiertag. Und heute war in der PKIP, aka Krabbelgruppe von Leo. Durften alle Männer mal mitkommen. Das heißt, ja, ich habe da so eine PKIP-Krabbelgruppe mal live erlebt. Und da ich so gute Fotos mache, haben die alle darum gebeten, weil sie irgendwie die ganzen guten Leo-Bilder gesehen haben, haben darum gebeten, dass ich da auch Babyfotos mache. Und da sind wirklich tolle Fotos bei rausgekommen. Und jetzt haben mir irgendwie 4 verschiedene Mütter angeboten, irgendwie zu ihnen nach Hause, das klingt jetzt komisch, zu ihnen nach Hause zu kommen, um Fotos von ihrem Baby zu machen und mich dafür auch zu bezahlen. So schnell geht das. Ich bin einfach der neue Babyfotograf jetzt, ne? Ich mache jetzt hauptberuflich Babyfotografie. Naja, und die Leiterin des Kurses hat gesagt, ob ich bitte am 28.06. zu ihrer Hochzeit kommen würde, weil sie braucht noch einen guten Fotografen. Ohne die Fotos natürlich zu zeigen, wisst ihr erstmal, was für ein geiler Fotograf ich geworden bin, ne?
Neues Standbein.
Ja, vielleicht kann ich da endlich mal durchstarten. Sven, der Babyfotograf, was kann man da nehmen? Das ist die Frage, ne? Ich glaube, so viel Geld kannst du da gar nicht für nehmen. Lohnt sich, glaube ich, gar nicht, der ganze Aufwand. Egal, ich mache das gerne und sonst macht das viel Freude. Und die, ja, Mütter freuen sich immer, wenn sie schöne Fotos von ihren Babys kriegen, habe ich festgestellt. Gut, aber so viel von mir. Jetzt habe ich die schon wieder was ich damit sagen wollte, ich muss auch noch ein paar Babys-Fotos bearbeiten nachher. Und dann werde ich natürlich noch ein bisschen WoW Classic spielen und eine Runde Dota Underlords. Und dann wird es wahrscheinlich wieder 4 Uhr sein. Und ich werde erschöpft ins Bett fallen. Hast du den Witcher-Trailer heute gesehen, Beinahe?
Ich habe den Witcher-Trailer heute gesehen, ja.
Ich bin schwer begeistert davon.
Ja, ich
finde, es sieht sehr, sehr stimmig aus. Es sieht sehr hochwertig produziert aus. Ich glaube, es wird eine sehr, sehr gute Serie. Am 20.12. fängt es jetzt an, nachdem die ganzen Leaks gesagt haben, am 26.12. aber gut. Ungefähr 2 Monate, noch ein bisschen weniger. Fängt genau dann an, wenn Weihnachtsferien sind, von daher kann ich das dann gleich durchsuchten. Also noch mehr Vorfreude auf Weihnachten. Wird auf jeden Fall geil. Ich bin begeistert, aber ich möchte deinen Comment nochmal unterstreichen irgendwie. Das muss man sich, glaube ich, fernab von irgendwelchen Social Networks angucken, die Serie, weil sie kann gar nicht so gut sein. Oder ja, sie kann nicht so gut sein, als dass nicht Millionen von klugscheißenden, besserwissenden Witcher-Spielern das nicht durch den Kakao ziehen würden, oder?
Ja, also ich sag mal, man muss doch nur sehen, selbst quasi zu Höhepunkt seiner Popularität gab es doch immer noch die kleine Gruppe an Game of Thrones-Zuschauern, die meinten, das Buch, so viel besser.
Die Bücher, ja.
Genau, und da Witcher garantiert nicht das nächste Game of Thrones wird, weil die Chance dafür einfach extrem niedrig ist, kann man wohl davon ausgehen, dass diese Gruppe noch viel, viel größer sein wird. Von daher, ja, wir haben, glaube ich, oft genug gesagt, wir freuen uns beide drauf, weil wir beide mit Witcher nichts zu tun haben, eigentlich. Du hast nichts damit zu tun, ich hasse es.
Ich habe mal den dritten angezockt, wo alle sagen, das ist der beste RPG-Whatever-Teil, den es je gab. Ich habe so, keine Ahnung, Stunde, 2 Stunden gespielt und hab dann das Kampfsystem irgendwie nicht so richtig gecheckt. Diese Kampfsysteme von diesem Spiel erinnern mich immer alle so ein bisschen an Assassin's Creed, von daher. Ach, keine Ahnung, ich fand es nicht so geil.
Das ist ein Fortschritt in Witcher 1, das Kampfsystem. Ich habe das mit einem Kumpel zusammen angefangen und nach dem ersten Kampf meinte er dann nur, du sag mal, das kann man auch auf dem Handy spielen, oder? Das Kampfsystem war so trivial und dämlich.
Naja, also, ich glaube, dass es eine gute Serie wird und ich bin gespannt, wie es ankommen wird. Das ist sowieso eine gute Frage, finde ich. Ne? Alle versuchen ja, das nächste Game of Thrones zu werden. Das sind natürlich große Fußspuren, die man da ausfüllen muss. Ich glaube, ehrlich gesagt, dass es für Netflix sowieso schwer werden würde, weil dieses ganze, ach, keine Ahnung, die Art, wie sie Serien zeigen, ist immer so. Aber wenn ich drüber nachdenke, hat ja HBO auch nichts anderes gemacht. Ne? Wie viele Folgen hatte eine normale Game of Thrones Serie? 10 eigentlich, ne? 10, ungefähr immer eine Stunde, ne?
Ja.
Das Problem ist, Netflix wird immer kürzer gefühlt. Anfangs waren es immer 12. Mittlerweile gibt es eigentlich keine Serie mehr, die 12 Teile noch hat, oder?
Jetzt wird es immer so der Standard.
Im Moment. Ja, aber super viele haben jetzt auch 8. Von daher, du kannst richtig nicht warm werden für eine Serie, finde ich mittlerweile irgendwie, weil es immer kürzer wird. Ja. Gerade Cannibal Raw ist so ein gutes Beispiel dafür. Echt eine gute Serie, aber die ist 8 Folgen. Oder waren es überhaupt 8?
Ich meine, es wären 8, ja.
Ja, und viel zu kurz, ich weiß auch nicht. Egal, aber es gibt viele, die es sein wollen. Dieses Jahr gibt es ja noch viel. Wie gesagt, mein Favorit ist ja, ich sag's ja immer wieder, worauf ich mich am meisten freue und wo ich so drauf setze, ist halt His Dark Materials. Da freue ich mich am meisten, ich glaube. Aber das dauert noch ein bisschen, glaube ich, Ende November erst. Naja. Willst du mal mit deinem Medienfeld anfangen?
Ja. Gerne.
Ja, bin gespannt.
Ja, gut, der eigentliche Medienfeld wäre ja wahrscheinlich Frau Weidel diese Woche gewesen. Aber,
Ja, safe. Ja, aber ja. Was soll man dazu, vielleicht ganz kurz, was soll man dazu sagen eigentlich?
Ja, ich habe das Video gesehen und fand es schon irgendwie ein bisschen Fremdscham und dass ich dann noch
sowas zu sehen. Ich weiß nicht, ich habe bei der AfD mittlerweile das Gefühl, dass so viel von bei denen inszeniert ist, damit sie immer diese Opferrolle leben können, dass ich bei der AfD irgendwie gar nichts mehr glaube. So. Und ich könnte mir auch durchaus vorstellen, dass das alles so inszeniert ist, irgendwie, um wieder irgendwie in den Medien zu sein und so weiter. Es gibt dieses geheime Papier, was mal rumgegangen ist, irgendwie vor irgendeiner Wahl, wo drin stand, irgendwie Kontroverse um jeden Preis, damit wir in den Medien sind und so. Und das ist halt auch deren Taktik. Und eigentlich ist es so perfekt inszeniert, irgendwie, es hat dieses,
Opferrolle, es hat...
Ja, es hat auch dieser Ton, es ist so bedrohlich, es ist so militärisch, auch, also wie sie da agiert auf der Bühne.
Gut. Und natürlich ganz wichtig, Weidel konnte wieder so ihr Bild von der taffen Frau...
Genau, das meine ich halt, ne, dieses, ja. Du verlässt jetzt sofort die Halle! So.
Ja, ich fand es so super, als irgendwann im Publikum mal gefragt hat, so, das habe ich aber nicht gesehen. Ja, weil sie tiefer sitzen.
Ach so. Ja, also laut den Medienberichten ist natürlich die Systemmedien, wie es ja neuerdings heißt, in Neurechts. Die Systemmedien haben ja da Zeugen gefunden. Einer hat gesagt, ja, der hat nur gehustet. Derjenige, der es betrifft, hat gesagt, ja, also ich bin sehr aufgeschlossen, was die AfD angeht und ich habe wirklich nur gehustet. Ja, aber ist natürlich alles eine Verschwörung und ja. Kimke hat auch wieder versucht, es gut zu reden. So, Hausrecht, yada yada. Ja, okay. Gut. Aber Rico zum Beispiel hat einen interessanten Satz gesagt, der hat mich nachdenklich gemacht. Rico hat gesagt, Hausrecht wird nur gefeiert und zelebriert, wenn irgendwie ein Rechter der des Hauses verwiesen wurde. Ich habe jetzt mal drüber nachgedacht und habe mir überlegt, okay, es ist eine Veranstaltung von Greta Thunberg, die, ich wollte gerade sagen, alle gut finden, aber ist ja auch nicht mehr so, aber die ich gut finde, so. Und da ist irgendwie so ein Verschwörungstheoretiker Wutbürger drin irgendwie und der pöbelt irgendwas. So, und die lassen den rausschmeißen. Und da würde das wahrscheinlich abgefeiert werden, oder? Also ganz unrichtig Rico nicht, muss ich sagen.
Nein, er hat da schon recht. Und ich würde auch jetzt das wird vielleicht einige überraschen, aber jetzt ganz im Ernst, ich hätte jetzt gesagt, wenn da wirklich, da war ja wohl auch scheinbar eine linke Gruppe anwesend, die haben ja auch darüber berichtet. So, wenn die jetzt da irgendwie rumgepöbelt hätten oder ja, von mir aus auch diese Kopfabgeste dauerhaft irgendwie gemacht hätten, ich hätte schon verstanden, wenn die AfD dann sagt, nee, euch wollen wir nicht haben, raus. Das kann ich verstehen.
Ja. Das finde ich, ja, das ist grundsätzlich ein Recht, das schon, aber wie es Weidel rübergebracht hat, die ganze Art, wie sie auftritt, wie sie, die Rhetorik dahinter, ist einfach so cringig und so, ach, weißt du, da stellen sie mir die Nackenhaare auf. Selbst wenn die AfD irgendwie in allem, was sie von sich gäbe, irgendwie das widerspiegeln würde, was ich denke, selbst dann können sie diese Partei nicht wählen mit diesen Spitzenkandidaten. Weil die einfach so, ey, in Höcke, ne Weidel, in Gauland, Alter.
Oh. Das Schlimme ist, da kennst du nur die erste Reihe. Wenn du die zweite Reihe kennenlernst, die ist fast noch schlimmer.
Ja. Lass uns ganz kurz, in Hamburg ist natürlich der Lucke jetzt ein großes Thema. Ich weiß nicht, ob man das als Nicht-Norddeutscher oder Nicht-Hamburger hier mitkriegt. Bei uns,
vor zwei Wochen oder so auch drüber geredet.
Genau,
oder?
Genau. Aber es geht ja noch weiter, das meine ich eher, dass das jetzt weitergeht. Die mussten nämlich die zweite Vorlesung auch schon abbrechen. Und gestern hat er die dritte gehalten und auf Radio Hamburg läuft es natürlich hoch und runter. Die dritte wurde jetzt unter Polizeischutz und so weiter. Ne? Das heißt, Luca hat unter Polizeischutz den Vorlesungssaal betreten. Vor der Uni wurde wirklich gnadenlos Einlass kontrolliert. Das heißt, ob man wirklich auch in diese Veranstaltung gehen durfte. Das heißt, die ganzen Aster-Vollidioten, die seit 28 Jahren studieren und da nur rumpöbeln wollen, die kamen diesmal gar nicht rein. So. Auch das ist natürlich eine Frage. Ne? Ich versuche ja immer neutral zu sein. Ich bin ja immer ganz stolz darauf, dass mich beide Seiten bepöbeln und mich jeweils immer auf meinem Blog zu der anderen Seite zuordnen. Von daher versuche ich immer neutral zu sein. Ich muss echt sagen, es gab viele Leute, Luca versucht ja momentan dieses irgendwie, ja, aber als die Partei rechts wurde, war ich ja nicht mehr dabei, da bin ich ja rausgegangen. Ich wurde ja abgelöst und dann hat sie ja diesen rechtes Ding eingeschlagen. Und dann gab's, ich weiß nicht, ob wir das hier auch im Podcast schon thematisieren, gab's jemanden auf Twitter, der einfach mal so das untersucht hat, wie das war und auch sich viele Aussagen von Luca rausgesucht hat, die so ein bisschen unterstreichen, dass der halt schon auch bevor dann, wie hieß die schwarzhaarige Knabenfrau? Petri. Bevor Petri übernommen hat, auch schon mit solchen Parolen rausgekommen ist. Also so ganz Hände und Unschuld, wie er sich darstellt, ist halt nicht, ne? Aber grundsätzlich finde ich's, ach, weiß ich auch nicht. Auch da muss ich sagen, als ich die Bilder von dieser ersten Vorlesung gesehen hat, mit diesen ganzen Aster-Deppen, auch da war sehr viel Fremdschämen dabei.
Also ja, ich habe damals auch gesagt,
ich versuche da neutral zu sein und ob er jetzt irgendwie nach der Vergangenheit irgendwie als Dozent wieder an die Hamburger Uni zurückkehren sollte, ist natürlich eine Frage. Aber was soll er machen beruflich? Ne? Seine andere Partei ist gescheitert, irgendwie, er muss ja irgendwie Geld verdienen und das, was er da macht, ist ja, wird er gut entlohnt, von daher hat er wahrscheinlich auch gar keine andere Möglichkeit oder keine andere Wahl aktuell. Aber ja, also, aber so sowas hasse ich ja auch, ne? So in Vorlesungen rein oder in Veranstaltungen reingehen, irgendwelche Leute runterbrüllen, wegbrüllen, das ist auch nicht so mein. Vor allem, die sind auch noch tätlich geworden, haben ihn geschubst und so eine Scheiße.
Ja, das geht gar nicht. Tatsächlich, die Uni Hamburg war danach sogar nochmal in den Medien. Weiß nicht, bundesweit wahrscheinlich nicht so interessant, aber hier in NRW kam das halt auf. Weil ein, zwei Wochen später war da irgendein Podiumsdiskussion oder irgendwie sowas. Und da hat die Uni dann Christian Lindner ausgeladen.
Das habe ich auch mitgekriegt, ja.
Der wollte da eigentlich irgendwie seinen, man verzeiht mir die Parteilichkeit, seinen neoliberalen Scheiß von sich geben und die haben halt gesagt, nö.
Wir haben uns ja, die haben schon jetzt mal mit Luca genug zu tun, genug Stress, ne?
Ja, war natürlich dementsprechend dann auch und bla bla und ich habe ernsthafte Bedenken, dass die Demokratie in Hamburg noch gewahrt wird. Weiter. Ja.
Gut, dann mal, jetzt habe ich dich schon wieder so vollgesülzt. Mach mal der Medienfable.
Ja, genau. Nur zwei Kleinigkeiten, die diesmal wieder der Bildblock präsentiert für uns. Mhm. Die eine Sache von dem Bild.de ist wieder, ich habe es gelesen und ich musste ein bisschen grinsen. Die Bild hat einen ganz großen Artikel dazu gebracht zum Thema, warum Spiele hier so Sportwetten gefährlich sind.
Habe ich gelesen, ja.
Haben sich da extra auch irgendwie einen Suchtexperten reingeholt, der halt darüber berichtet hat, so ja, Sportwetten unter Freunden kann man knicken. Ja, aber was so halt gefährlich sind die Live-Wetten. Also inhaltlich, alles ist richtig. Ich habe das gelesen und gesagt, ja, das verstehe ich, das macht Sinn. Und er hat gesagt, so ja, das ist halt das Problem, weil du kannst dein Geld ja sofort reinvestieren und weil du irgendwas verlierst, bist du sofort gewillt, quasi die Verluste auszugleichen. Es wäre jetzt halt nur ein bisschen glaubwürdiger, wenn es nicht auf einer Seite gekommen wäre, die während Fußball läuft praktisch alles vollgepflastert hat mit Live-Wetten.
Ja, typisch. Ja, lukrativ, ne? Ja.
Und also das war einfach nur so starke Sache. Und die andere Kleinigkeit war, dass Bild wohl gerade Mitarbeiter abbaut, weil sie gesagt haben, sie müssen 50 Millionen Euro einsparen. Wissen wir alle, Printmedien sind derzeit im Niedergang.
Ja, gut, aber die haben ja auch eine große Online-Präsenz, ne?
Gleichzeitig haben sie aber auch fast 50 Millionen an Abfindungen für Vorstandsmitglieder gezahlt.
Oh. Das Übliche also, ne?
Ja, und Bildblock hat durchaus gefragt, man stelle sich vor, ein Unternehmen hätte genau das so gemacht. Was würde die Bild-Zeitung darüber wohl schreiben?
Ja, richtig.
Ich kann einfach immer nur wieder darauf zurück. Ich weiß nicht mehr, wer diesen Satz gesagt hat, aber es ist einfach der wahrste Satz überhaupt. Wenn Tim Reichelt, wenn Tim Reichelt über Tim Reichelt schreiben würde, hätte Tim Reichelt schon längst den Rücktritt von Tim Reichelt gefordert.
Heißt er Tim?
Tim, Thomas, oder? Nee, stimmt. Es war genau, wenn Reichelt Politiker wäre, hätte Reichelt schon längst den Rücktritt von ihm gefordert.
Reichelt, Bild. Tim,
oder?
Julian Reichelt. Das ist auch ein falscher 50er irgendwie. Der ist gefühlt noch skrupelloser irgendwie als Kai Diekmann, sein Vorgänger, ne? Der geht halt wirklich über Leichen, ne? Also wirklich.
Ja, das war damals die Geschichte mit dem Handshake mit Putin, glaube ich. Wo er irgendwie wie wollte er da? Hier Lothar Matthäus, ne? Von wegen, kann man nur die Hand von einem Diktator schütteln und einfach ein Bild direkt wo. Ja. Bildzeitung. Was soll man noch groß sagen?
Wartet mal ganz kurz, müssen wir mal eben aufschreiben. Nein. Ja, mein Gigo-Nerd-Tipp ist wieder ein bisschen länger. Zum Thema Licht. Ich habe ja letzte Woche so ein bisschen über intelligente Systeme gesprochen, unter anderem auch intelligentes Licht mit Philips Hue, keine Ahnung, wie es ausgesprochen wird. Und wir haben einige Leute aus der Community irgendwie Alternativen dazu verlinkt, weil sie alle gesagt haben, die sind genauso gut und dieses Philips Hue sieht halt schön aus, ist aber unfassbar überteuert. Ich habe jetzt vorgenommen, bis zum Amazon Black Friday zu warten, der irgendwie Ende November ist. Aber es gab auch wirklich interessante Vorschläge für Systeme, also ne, die sich dann Echo Dot dazwischen gekauft haben und im Prinzip musst ja diesen Apple Dot nicht mit diesem Philips Hue System kombinieren, sondern du kannst ja wirklich mit jedem Bluetooth-System in Form von Licht. Und das sind wirklich coole Tipps eingetroffen bei mir. Ich werde vielleicht da mal irgendwas demnächst auf meinem Blog drüber machen, wenn mein Lichtding hier fertig ist. Viele haben mir auch Budget-Sachen geschickt, da gibt es auch so No-Name-Produkte, die echt gut sind. Und das gleiche mit Steckdosen, ne, wo du Sachen wirklich einfach, also so intelligente Steckdosen hast und dann die über den Echo Dot gesteuert werden. Und bei mir ist zum Beispiel so, wenn ich streame, habe ich rechts unten eine Steckdose und da muss ich mal meinen Scheinwerfer und meine Kamera einstecken, weil ich nicht immer so viel Strom verbrauchen will. Und für sowas wäre das perfekt. Ne, da könnte ich, müssen nicht immer unten da zum Rechner kraxeln, sondern könnte sagen, Alexa, Kamera an. Oder Stream Setup an. So, und dann bam. Und mit dem Licht genauso. Also, mal gucken, was ich mir da gönne. Ich habe ja damals, als ich gesagt habe, ich baue mal in meinem Schäßler Büro irgendwie so wieder so ein kleines Studio ein, habe ich ja so eine Lichtleiste gekriegt, die auch irgendwie intelligent gesteuert wird über eine App. Die ist auch wirklich gut. Das Problem ist nur, die hat halt nur weiß. Das heißt halt, also, die hat nur helles Licht und irgendwie verschiedene Weißtöne quasi. Ist für Stream ganz gut, aber diesen netten Effekt, den viele YouTuber im Hintergrund haben, mit diesen Farbklecksen und so, hat die halt nicht. Aber Geek und Nerd-Tipp passt so halb. Ihr wisst ja, dass ich im Sommer so eine Auseinandersetzung mit Elgato hatte, die mir irgendwann im Mai gesagt haben, irgendwie als die WoW Beta lief und ich geile Viewerzahlen hatte und ich dann so ein bisschen auf die Kacke gehauen habe, gesagt, hier Elgato, habt ihr nicht Bock, ich bin einfach der heftigste Streamer, mir irgendwie euer Streamdeck zu schicken. Ich finde eure Produkte geil. Sie gesagt haben, ja klar, kein Ding, schicken wir dir sofort. Und den ganzen Sommer über irgendwie so ein Hin und Her gab, beziehungsweise die sich einfach teilweise auch mal 2 Monate gar nicht auf meine Dings geantwortet haben. Und dann irgendwann vor 2-3 Wochen mir die Sachen dann doch geschickt haben. Und nicht nur ein Stream Deck, sondern auch das Elgato Keylight. Und ich habe wirklich nicht viel Gutes über Elgato zu sagen. Also im Sinne von der ganze Support, also ich weiß nicht, das wirkte so, als hätten die wirklich nur eine Person da eingestellt, die für das komplette Ding zuständig ist und damit völlig überfordert ist, weil sie so viele Anfragen kriegt. Das ist jetzt so meine Interpretation. Es kann natürlich komplett anders sein, aber was man ergänzt, da versuche ich wieder echt neutral zu sein. Ne? Also nicht, dass ihr jetzt denkt, irgendwie, ich kriege da irgendwie Kohle für, die sind kein Partner, irgendwie, ich habe die jetzt für die Quiz Night, die ich wahrscheinlich nächsten Freitag plane, angeschrieben, ob sie da vielleicht irgendwie einen geilen Preis zur Verfügung stellen würden. Auch da wieder keine Antwort bekommen, weil die schlicht und einfach, keine Ahnung, nicht reagieren, beziehungsweise da scheinbar komplett überfordert sind. Also da, ich habe eigentlich über Elgato nicht viel Positives zu erzählen. Aber was man sagen muss, ist, die Produkte von Elgato sind überragend, ja. Und ich würde euch gerne was anderes sagen, eben weil ich echt ein bisschen stinkig auf die bin, weil die einfach super unzuverlässig sind, aber die Produkte, alter Schwede. Das Stream Deck ist der Oberhammer, ja, also da kannst du da überall alles steuern kannst, von irgendwie Einspielungen während deines Streams zu diesen Voice-Files hier, diesen zum Beispiel.
Boah, halt die Fresse, ich spiel Mage.
Oder ich kann halt auch dieses Keylight, worüber ich gleich reden werde, mit dem Stream Deck an- und ausschalten. Das heißt, ich drücke einfach hier auf den Knopf und schon geht das Licht an. Also das ist echt beeindruckend. Und dieses Keylight ist relativ teuer. Warte mal, ich gehe jetzt mal bei Amazon ein, was es da kostet. Als ich's, ich habe es irgendwo empfohlen. Ich glaube, ich habe auf Instagram ein kleines Video drüber gemacht und dann gab es ein, zwei Leute, die darauf geantwortet haben. Hier kostet 190. Das ist wirklich sehr teuer. Ich hätte gedacht, es kostet 175. Warte mal, ich gebe es nochmal ein in die Google-Suche, ob man es da billiger kriegt. Was ist da so kostet? Nee, da kostet über 190. Also 190 Euro klingt erstmal viel. Problem ist natürlich, wenn man sich mit Licht auskennt und was Scheinwerfer und LEDs und so weiter sonst so kosten, sind 190 halt nicht viel. Also wenn du dir mal so tatsächlich YouTuber anguckst, was die so für Lichter empfehlen oder Lichter selber benutzen, dann geht das so bei 700, 800 Euro los. Ja, also wenn du wirklich gutes Licht haben willst, gerade wenn du drinnen was machst. Ich habe es am Freitag am Stream gezeigt. Also nicht das Elgato Keylight an sich, das kann man sich angucken, aber was es macht. Und das hat also meinen Stream vom Licht her extrem aufgewertet. Das ist ein ganz anderes Licht jetzt. Ich habe dann auch während des Streams auf mein Streamdeck gedrückt und das Licht kurz ausgemacht, damit man mal den Unterschied sieht, und es ist wirklich Wahnsinn. Und das Geile ist, während des Streams läuft das Keylight bei mir auf 10-15%. Du kannst unterschiedliche Farbtöne auch eingeben, ne? Mehr so ein gelbliches Licht oder mehr so ein bläuliches, so wieder diese Weißtöne. Und dann kannst du auch die Intensität hochdrehen. Und Jomi hat gesagt, ja, 10-15%, was laberst du, Krümmer, so ein Quatsch, das ist doch schon super hell. Und dann habe ich es auf 100% gemacht. Und dann habe ich schon gesagt, oh, ich sehe nichts mehr, ich bin blind. Also das Ding hat unglaublich Power. Das ist wirklich nicht groß. Ja, du denkst halt so, keine Ahnung, 30 Zentimeter maximal. Ist also ungefähr so groß wie mein Glied, also so breit wie mein Glied, also so breit wie mein Glied lang ist. Ich ziemlich versaut, den Gag jetzt.
Das ist richtig, ja.
Aber das hat unglaublich viel Power und es ist auch wirklich auf Stream ausgelegt. Ja, das heißt, es ist geil, weil also du hast selten Platz hinter einem Schreibtisch für ein Stativ. Das heißt, es ist quasi eine lange Stange, die du mit einer Schraubfunktion hinten an deinen Schreibtisch schraubst. Das heißt, berührt den Boden gar nicht. Du schraubst hinten an deinen Schreibtisch, du kannst es so hochziehen, wie du willst, und du kannst es auch ausrichten, wie du willst. Es ist so unfassbar praktisch für Streamer. Wie gesagt, Elgato, eigentlich nein, danke, komischer Support, zumindest in Sachen PR und Marketing und so weiter, aber das Produkt ist scheiße gut. Also wenn ihr streamt und ihr sagt irgendwie, ja, ich habe immer ein bisschen Probleme mit dem Licht, irgendwie ist immer so dunkel und ihr wollt was wirklich Gutes und wollt ein bisschen Geld in die Hand nehmen, irgendwie, ich glaube, so für den semi-professionellen Bereich werdet ihr an dem Elgato Keylight nicht vorbeikommen. Natürlich gibt es andere Möglichkeiten, aber die sind nicht so praktisch mit diesem Anschraube-Ding und wahrscheinlich haben die auch nicht so viel Power wie das Elgato Keylight. Dicke Krümmer-Empfehlung. Nein, ich kriege keinen Cent dafür, bis auf das Produkt. Und das Produkt habe ich jetzt sowieso schon. Die reagieren sowieso nicht mehr auf mich, beziehungsweise auf meine Mails. Von daher habe ich keinerlei Vorteil, wenn ich jetzt sage, das ist toll. Ich könnte auch sagen, ist totale Scheiße, würde sich für mich auch nichts ändern. Von daher, ganz ehrlich, ihr kennt das von mir, ich habe jetzt über 20 Jahre gearbeitet, ich erzähle keinen Bullshit. Ich lasse mich nicht kaufen, trotzdem dicke Krümmer-Empfehlung, das Elgato Keylight. Für Streamer wirklich, wirklich ein gutes Ding. So, das waren meine zwei Gigo-Nerd-Tipps zum Thema Licht und so weiter, als Feedback fürs letzte Mal, und das Keylight ist der Tipp. Und ja, beim Licht werde ich noch ein bisschen nachlegen, wenn ich mich da so ein bisschen reingearbeitet habe. Ich werde mir so ein kleines Setup bauen mit intelligentem Licht. Mal gucken, ob die vielleicht Philips Hue runtersetzen zum Stream Day. Ich finde diese Leiste ganz geil. Aber das ist halt immer so eine, da kommt zu viel zusammen, ne? Ich möchte halt diese, wie heißt sie? Du brauchst halt diese Philips Hue Bridge immer dazwischen, die kostet 45 Euro, nur allein nur das. Und warte mal, ich möchte diese Color Ambience Play Leiste im Doppelpack. Das ist so eine Leiste und die kannst du vom Winkel her anstellen, dann könnte ich die, da sind zwei verschiedene Stände dabei, hochkant oder schräg. Und da würde ich gerne irgendwie Illidan und Co. damit anleuchten, beziehungsweise meine Funko-Pop-Figuren. Zwei Leisten kosten hier 120 Euro, unreduziert, plus 50 Euro für die Bridge, bis über 100, ich glaube 166, war das Billigste, was ich gesehen habe. Wenn es das beim Amazon-Sale deutlich billiger gibt, kaufe ich mir die. Und sonst versuche ich irgendwas anderes, was günstigeres. So, beinahe. Du bist immer so leise, wenn ich so aushole und labere.
Ja, das ist einfach, weil ich mit, also weil das für mich einfach böhmische Dörfer sind. Also ich habe gestern im Stream ja gesehen, wie das was das Licht ausmacht. Mhm. Aber es ist halt was, wovon ich selber einfach überhaupt keine Ahnung habe. Ich hatte mich nur gerade gefragt, wenn du jetzt sagst, du hast sie angeschrieben, um Preise für die Quiz-Night zu organisieren. Mhm. wie viel Prozent deiner Community wirklich mit so einem Ding was anfangen kann.
Du meinst jetzt mit so einem Keylight oder so einem Stream Deck?
Ja, also Stream Deck, okay, ja, das kann man ja auch außerhalb von Streaming wahrscheinlich irgendwie benutzen. Mhm. Wer nicht gerne mal für im Voice oder so irgendwelche Hotkeys oder Makros, aber was weiß ich, Licht.
Also, du hast ja, du hast absolut recht. Also, ist für beide Massen nicht kompatibel. Ja. Aber ist aber ein geiles Produkt. Und ich glaube, dass wir wirklich, also ich sehe immer wieder, wir haben super, also ich habe ja ein Großteil, aber viel aus meiner Community, den folge ich auf Twitter und es gibt wirklich viel mehr, die, ich meine, du streamst ja auch ab und zu mal. Gut, du machst ohne Kamera, aber es gibt super viele Leute in meiner Community, die auch streamen. Natürlich wäre es super kacke, wenn jemand irgendwie das gewinnt, der damit überhaupt nichts zu tun hat. Normal brauchst du sowas natürlich nicht. Aber ja, dann bleibt immer noch zu verkaufen oder ich weiß nicht, wie wir das bei der Quiz Night machen, ob wir einen Preis vorher festlegen oder die Leute sich auf dem Pool was aussuchen dürfen, aber muss ich mir noch mal den Kopf gehen, dass wir das machen. Ich habe auf jeden Fall schon ein dickes Paket von HyperX, habe ich auch im Stream am Freitag erzählt, hier für die Quiz Night. Und Blizzard hat sich heute auch gemeldet, der Chris, der noch Community Manager ist von Hearthstone und Diablo, hat sich gemeldet, hat gesagt, ja, wir machen da irgendwas klar. Gucken. Kommt von Blizzard bestimmt auch noch was Schönes.
Hoffe ich. Dann kriegst du doch keine Fragen von mir, dann werde ich nämlich mitmachen.
Was? Warum?
Vorne neue Tastatur.
Ach so, ja. Mal gucken, ob du es handeln kannst, ne?
Ah, easy.
Ist auch HyperX hat gleich ihre neueste Tastatur geschickt, irgendwie, die jetzt gerade announced wurde, dass auch so eine mechanische, so eine ähnliche, die ich habe, nur ein bisschen weiterentwickelt. Das ist großes Zeug. Aber ich weiß noch nicht, wie ich das verteile, ne? Was ist ja scheiße. Einer kriegt irgendwie gewinnt, was weiß ich, die und die Kategorie, kriegt dafür so einen mega HyperX-Preis. Und der andere gewinnt eine Kategorie und kriegt irgendwie, eine Tütensuppe, oder?
So, ja, wie gesagt, mach am besten einen Preispool und los die Reihenfolge der Kategorien einfach aus. Also mach's jetzt nicht so runter, wie du's angegeben hast, sondern zieh's halt quasi immer eine Kategorie. Dann kann sich auch niemand beschweren, dass quasi die Kategorie, in der eher super ist, total spät oder früh kam. Mhm. Dann ist dann halt Luck einfach.
Genau, das ist eine gute Idee. Das kann man wirklich so machen. Bei einer Seite. Du bist nützlich. So, dann kommen wir mal zur Blogwoche.
Warte. Für Geek ist kein Tipp, eher eine Frage. Vielleicht kann mir da jemand helfen. Du hattest tatsächlich, muss ich zugeben, bei Maris weiß ich nicht, aber ich habe dir gestern tatsächlich Unrecht getan, weil du ja völlig überrascht auf einmal meintest, huch, das neue Steam-Layout. Wir dann so, ja, klar. Tatsächlich meinte ich was anderes damit. Steam hat wirklich ein neues Layout. Und vielleicht kann mir die Community ja da helfen, weil ich habe da heute mal ein bisschen mit rumgespielt und bin auch eigentlich echt super zufrieden, weil sie auch ein paar Sachen gefixt haben, die mich seit Jahren aufregen. Zum Beispiel, dass Free-to-Play-Spieler halt verschwinden aus deiner Steam-Bib, wenn du zum Beispiel einen neuen PC hast oder dein System einmal platt gemacht hast oder wie sowas. Aber gibt es irgendeine Möglichkeit, wie man seine eingestellten Kategorien in der Dingsliste, in der Spieleliste hin und her schieben kann? Eigentlich sollte das ein No-Brainer-Feature sein, aber ich habe es noch nicht gefunden. Oder muss ich jetzt wirklich irgendwie die Kategorien immer quasi wieder löschen, neu erstellen, bis die Reihenfolge so stimmt, wie ich sie gerne hätte? Falls da irgendwer eine Idee hat, ruhig gerne mal irgendwie die Comments schreiben.
Ja, Blogwoche. Ich habe gleich als Blizzard gefühlt, nimmt Blizzard jedes Fettnäpfchen mit, was ich ihnen biete aktuell. Vielleicht kommt es mir auch nur so vor und ist, weil dieser Negativ-Hype im Netz immer noch aktiv ist, kommt wirklich jeder Pups irgendwie ans Tageslicht aktuell. Heute große Meldung, auch viele Comments irgendwie, dass Mitsubishi ausgestiegen ist bei Blizzard aufgrund ihrer Reaktion in der Blitzschwung-Sache und ihrer widerlichen Anbieterei bei China. Mitsubishi ist eine taiwanesische Firma, von daher macht es vielleicht auch Sinn, dass sie das abartig finden und dann aussteigen. Das Problem ist, glaube ich, dass Blizzard momentan versucht, es allen recht zu machen und irgendwie allen so ein bisschen in den Arsch kriegt, jetzt mal vorsichtig formuliert. So von wegen, wir wollen eure Freunde sein und eure und ja. Ja, das funktioniert, glaube ich, nicht, ne? Gerade nach dem Vorfall. Es ist schwierig, irgendwie China das Genital zu massieren und gleichzeitig irgendwie von der westlichen Welt noch ernst genommen werden. Obwohl, wir haben schon festgestellt, dass wir alle irgendwie von China abhängig sind. Aber ja, ich habe heute geschrieben, bin von meiner ursprünglichen Position ein bisschen abgerückt, weil ich mittlerweile auch an dem Punkt bin, dass mir dieser Negativ-Hype ein bisschen auf den Sack geht. Liegt daran, dass ich generell Internet-Hypes immer sehr kritisch sehe. Dieses irgendwie, ich lasse mir ungern vom Internet vorsagen, wen ich scheiße finden muss. Und Dunja Hayali ist ein gutes Beispiel. Egal, was die Frau macht, sie wird im Internet auf Twitter und so weiter geflammt und gehatet. Ich finde die eigentlich ganz gut, irgendwie, wenn ich, also zumindest ihre Sendung und so weiter. Von daher verstehe ich das immer nicht. Genauso Til Schweiger muss man hassen und Ich hasse das. Also ich hasse das mir, nur weil es jetzt gerade cool ist und so weiter. Und so die 16-Jährigen laufen ja bei solchen Trends immer mit und finden das dann auch so. Aber ich bin halt nicht 16 und ich, wie gesagt, habe meinen eigenen Kopf. Von daher, ja, bin ich an einem Punkt, wo mir dieser Negativ-Hype ein bisschen auf den Sack geht, eben weil ich mich auch für BlizzCon morgen sehr freue. Und weil ich finde, dass man da auch differenzieren kann und sollte. Auf der einen Seite ist es so, dass Blizzard meiner Ansicht nach in der Blitzschung-Sache große Scheiße gebaut hat. Nicht, wie mir immer wieder vorgeworfen wird, irgendwie Leute beschäftigen sich scheinbar nicht richtig mit dem, was ich oder was wir sagen. So von wegen, ja, Blizzard, die Strafe war ja gerecht. Beziehungsweise die Strafe war ja angebracht. So. Wo ich mal sage, Leute, die Strafe an sich haben wir doch nie kritisiert. Im Gegenteil. Dass der Typ bestraft werden muss, ist ja völlig klar. Es geht um die völlig überzogene Härte der Strafe. Und mir geht es am meisten, ehrlich gesagt, um das, was danach gekommen ist, nämlich die Anbieterei bei China, wo selbst die eigenen Blizzard-Mitarbeiter irgendwie die Plakette vor der Dingsstatue, wo irgendwie Every Voice Will Be Heard draufsteht, verdeckt haben. Also selbst die eigenen Blizzard-Mitarbeiter scheiße findet. Das ist doch die Hauptkritik irgendwie. So, das heißt, was ich kritisiere, ist die Führungsriege und die interne Blizzard-Politik mit Shitstorms umzugehen, beziehungsweise mit Kritik umzugehen, weil das konnten die noch nie, es wird immer so weg ignoriert. Katastrophenmanagement kann Blizzard einfach nicht irgendwie. Die wirken da immer so hilflos. Von daher, aber eine Sache ist doch zu sagen, das fand ich nicht gut und das geht ja nun ganz klar auf die Führungsetage von Blizzard. Und auf der anderen Seite kann man ja sagen, ja, Moment mal, aber jetzt morgen BlizzCon, jetzt kann ich mich doch trotzdem auf die BlizzCon freuen. Ja, ich bin ja auch kein 16-Jähriger, der dann irgendwie Boykott Blizzard irgendwie seinen Account löscht und dann zwei Tage oder zwei Wochen später sagt, so, ich möchte jetzt das Overwatch Halloween Event spielen, wie stelle ich meinen Account wieder her, was ich heute auf Blizzard, auf Twitter verlinkt habe. Du hast übrigens vorausgesagt. So von daher, ich habe gesagt, ey, komm, ich brauche jetzt nicht Blizzard boykottieren, irgendwie, weil die jetzt irgendwie in dieser Blitzschung-Sache mal komplett daneben lagen. Vor allen Dingen, warum soll ich eine ganze Firma verurteilen, wenn da die Führungsriege irgendwie Quatsch gemacht hat? Ich weiß, dass viele das anders sehen und sagen, auch gerade in den Comments so heute an Feedback, Krömer, ich sehe das anders als zu Blizzard, hat in den letzten Jahren so viel Scheiße gemacht, in so vielen unterschiedlichen Bereichen. Von daher ist es absolut legitim, die Firma zu boykottieren. Ja, ich finde das nicht. Ich finde, dass man die Sache, die ganze Angelegenheit an sich sehr kritisieren kann. Und ich finde es auch richtig, wenn irgendwelche Leute morgen vor dem Messegelände demonstrieren, friedlich. Das ist eine Sache, ja. Aber die BlizzCon, darum geht es irgendwie, dass die ein Jahr an ihren Projekten gearbeitet haben oder an den neuen Spielen wahrscheinlich schon länger. Das sind vor allen Dingen Mitarbeiter, also nicht die Blizzard-Führung. Und ich finde, so ein Internet-Hype muss auch irgendwann mal vorbei sein, auch so ein negativer Hype. Und ich finde wirklich, also jeden Tag drei neue News irgendwie darüber. Ich finde jetzt so ein Zeitpunkt, wo man auch mal sagen kann, get it over with. Ich glaube, es ist jetzt auch mal gut. Wir haben es alle begriffen. Und ich bin mir auch sicher, dass auf der BlizzCon wahrscheinlich wieder der Hate wieder geschürt wird. Ich bin mir sicher, dass es da Leute auf Opferrollen, Reddit-Sparten geben wird, die irgendwelche Bilder posten und in die Opferrolle gehen, weil sie ihr Winnie-Pooh-T-Shirt am Anfang ausziehen mussten. Sowas wird es garantiert geben. Also ansonsten kann ich nur hoffen, dass die Messe an sich friedlich verläuft, dass die ihre Spiele announcen dürfen und dass wir viel Spaß daran haben. Und ja, gut. Aber das heißt auch nicht, dass ich nicht sage, dass ich nicht gut finde, dass Mitsubishi da abspringt. Blizzard muss mal einen auf den Arsch kriegen irgendwie, weil das sind die Sachen, die denen wehtun, weil auf die Community hört Blizzard schon lange nicht mehr, so gefühlt. Und die haben da einfach Scheiße gebaut. Von daher finde ich das legitim, dass Mitsubishi sagt, nö, wir kommen aus Taiwan, wir mögen das nicht, wenn ihr euch bei China so anbietet und wie ihr euch in dieser Sache verhalten habt, finden wir daneben. Also springen wir einfach ab. Und ich glaube, Blizzard braucht so langsam auch mal so einen kleinen, vor allen Dingen, ich sag mal Blizzard, aber vor allen Dingen die Führungsriege, braucht langsam mal einen von Arsch, um auch mal zu realisieren, oh, scheiße, da lagen wir daneben. So, Banasa, jetzt habe ich lange wieder monologisiert.
Ja, vielleicht ein Punkt aufgegriffen, wenn du gerade meintest, so auf die Community hört Blizzard schon lange nicht mehr. Es ist eher so, wie du am Anfang meintest, ich glaube, ich spiele Blizzard-Spiele seit 2004. Seit Tag 1 kann ich mich nicht daran erinnern, dass die je mit damals gab es den Begriff Shitstorm ja noch nicht, aber dass die je mit sowas irgendwie vernünftig umgegangen wären. Blizzard war schon immer so. Auch als sie noch Everybody's Darling waren. Das war einfach, vielleicht kennt man es bei Blizzard auch einfach gar nicht anders, als dass man sowas normalerweise ignorieren kann. Weiß ich nicht. Dass Mitsubishi da abspringt, finde ich legitim, auch wenn ich natürlich danach schon so ein bisschen schmunzeln musste, weil ich ehrlich gesagt nicht gewusst habe, dass Mitsubishi irgendwas von Blizzard sponsort.
Wahrscheinlich E-Sports-Sachen.
Ja, gut, war wahrscheinlich irgendein E-Sports-Bereich, für den mich nicht interessiert. Kann ja sein. Was mich immer so aufregt, ehrlich gesagt, ist eigentlich, dass oftmals, das heißt ja immer, ja, Fanboy, du findest ja sowieso alles toll, was Blizzard macht. Nee, Aber es gibt so Dinge, die macht Blizzard falsch und verkackt's richtig und die werden teilweise völlig unter den Tisch gekehrt. Und da wundere ich mich immer so, warum regt ihr euch teilweise über den Mumpitz, den Blizzard macht, so irgendeinen unwichtigen Quatsch oder selbsterdachten Scheiß, da regt euch drüber auf. Aber das, was wirklich wichtig ist, das, was Blizzard wirklich fundamental gegen die Wand fährt, da sagt keiner was. Ich habe es heute schon mal in den Comments erwähnt, was mich zum Beispiel letztes Jahr unglaublich aufgeregt hat, das ging halt nur unter, war die Art und Weise, wie sie Heroes of the Storm beerdigt haben. Nicht, weil das Spiel irgendwie eine Totgeburt war oder so, das haben wir ja alles, ist mir egal. Aber Blizzard hätte das ganze E-Sports-Ding für Heroes selber finanziert. So, mit ihren, weiß gar nicht mehr, wie das hieß, Hero League, glaube ich, oder so. Und sie haben sogar noch die Qualifikationen für 2019 ausgespielt. Und dann haben sie auf einmal gesagt so, ey, ja, wir haben es uns anders überlegt, 2019 gibt es kein Heroes World Gedöns mehr. Das heißt, sie haben über Nacht hunderten Spielern weltweit quasi gesagt, so, ihr seid jetzt arbeitslos. Tut euch mal einen Job, have fun.
Ja, meine Meinung über Heroes kennst du ja, von daher.
Ja, du wirst ja zustimmen, selbst wenn du sagst, der Schritt an sich war richtig, aber die Art und Weise einfach, es wusste ja wirklich niemand.
Das ist typisch für Blizzard einfach in den letzten Jahren, genau. Ne?
So, die Caster wussten nichts, nirgendwo, die Spieler wussten es nicht, die Organisation wussten es nicht. Wie gesagt, es wurden ja sogar noch Qualifikationen ausgespielt. Ich meine, es ist ein blöder Vergleich, aber stell dir mal wirklich vor, jetzt am Ende der Saison wird irgendwie noch die Bundesliga-Relegation ausgespielt und nach der Relegation zwei Wochen später sagt der DFL, ach so, haha, wir machen übrigens die Liga dicht. Sorry. Ganz dummer Vergleich, aber man kann sich so ungefähr wahrscheinlich den Job vorstellen. Hat damals keinen interessiert. Gar nicht, überhaupt nicht. Ist komplett untergegangen.
Dann gehen wir mal gleich weiter zum nächsten Blizzard-Punkt. Wie gesagt, momentan jeden Tag drei neue Sachen, was Blizzard, das nächste Fettnäpfchen.
Ist, ist auch so ein selbstfütternder, hey, du musst, weil solange es in das Flämmchen noch schürt oder die Loot noch schürt, solange du immer wieder
irgendwas. Ja, aber sie haben es ja auch, sie haben ja auch selber Schuld, also ganz ehrlich, zu sagen, ey, wir machen voll das geile Event.
Ja, das war
weil
dumm.
Wir haben irgendwie ein Ingame-Spielzeug, wenn ihr das kauft für 10 Euro, dann geht die Hälfte davon irgendwie ein Viertel.
Aber das ist normal. Ich glaube, bei Dota war es.
Ja, gut, wie gesagt, erstmal vorweg, was passiert. Also, Blizzard hat jetzt, also das Endresultat ist jetzt, dass für Blizzards WoW E-Sports Events auf der BlizzCon der gesamte Preispool quasi von der Community finanziert wurde. Anfangs, wie gesagt, konntest du dafür ein Ingame-Spielzeug kaufen und da haben sie gesagt, so und so viel, also in diesem Fall ein Viertel, von diesem Erlös geht in den Preispool dafür und wir haben dann einen speziellen Anteil, den wir dazu schießen. Ich glaube, so habe ich es halbwegs richtig wiedergegeben.
Genau, also die Idee war halt eben, ne, das Spielzeug kostet 10 Euro, 2,50 davon gehen in den Preispool, wir stellen aber schon mal einen Basispreispool von 250.000 Dollar.
Genau. So,
das war die Grundidee.
So. Also es geht hier um das Mystic Dungeon Invitational, das MDI und die Arena World Championships, um diese beiden Turniere, also die WoW E-Sports-Dinger-Events für die BlizzCon. So. Ja, und jetzt kam man gestern auf die Idee, ja, wir haben so viel eingenommen damit, irgendwie unseren Teil ziehen wir wieder zurück und ihr zahlt das komplett. Und das ist halt so, auch so ein Ding, ne? Ich weiß, machen alle irgendwie, es macht Dota, es macht LOL und so weiter. Aber ich muss auch ehrlich sagen, wenn ich ganz ehrlich bin, finde ich das auch von allen ein bisschen seltsam. Wir reden hier von Multimillionen-Dollar-Companies, habe ich gestern auch im Stream gesagt. Und die lassen sich ihre Preisgelder crowdfunden? Was hat die Community? Das sind doch Events von Riot und Valve und Blizzard. Was hat die Community damit zu tun, diese Preispools zu finanzieren? Ich finde das grundsätzlich schon ein Unding. Aber dann zu sagen irgendwie, nee, das machen alle, aber wir sind Blizzard, wir sind einfach noch heftiger, ihr zahlt das komplett, finde ich schon ein starkes Stück, das muss ich echt sagen.
Ja, also es hieß dann jetzt von Blizzard, dass sie quasi eigentlich vorgehabt hatten, dass quasi damit nur das sollte quasi ursprünglich die 250.000 so ein bisschen auffüllen und sie hätten da den Rest dazugegeben und weil sie jetzt quasi das Limit weit überschritten haben, haben sie gesagt, nö, dann lassen wir unseren eigenen Anteil weg. Wie du schon sagst, das ist ein Unding, das geht überhaupt nicht. Wenn man es so macht, wie es alle anderen machen, wie es übrigens auch Blizzard bei StarCraft 2 macht, da kann man mit der War Chest das Preisgeld der BlizzCon bzw. des jeweils nächsten Blizzard-Events aufpeppen. Ich finde es ehrlich gesagt schon legitim, weil es die Firmen oder die Turniere unabhängiger von Sponsoren macht. Was früher immer ein riesiges Problem war, weil die Sponsoren immer wahnsinnig träge darin waren, auszuzahlen. Ich bin immer naiv darin gedacht, das Geld ist da und dann wird das Turnier ausgespielt. Aber es hieß dann immer, das ist völlig utopisch, das funktioniert überhaupt nicht. Und dann hattest du halt so Fälle wie beim ESWC, wo schon im Vertrag drin stand, als Spieler, den du unterschreiben musstest, dass du bis zu 2 Jahre auf sein Preisgeld wartest.
Oh, 2 Jahre, Alter.
Und das, das ist bei einem Event, wo man Jahr für Jahr nicht so ganz sicher war, ob die nicht dieses Jahr wirklich mal pleite gehen. Was sie dann auch 2012 wirklich gemacht haben. Das Geld war dann halt weg.
Okay.
So, und natürlich Riot und Valve macht es, glaube ich, bei Counter-Strike gibt es, glaube ich, bei Majors. Da werden dann Sticker verkauft von den Teams. Also kannst du dann irgendwie, was weiß ich, so ein Mouseboards Starladder Major Berlin Sticker kaufen und davon geht dann Geld direkt an Mouseboards. Irgendwie so, also kann man quasi, ja, ist quasi so das Äquivalent von Trikots kaufen. Das machen wirklich alle, nur so wie Blizzard es jetzt halt für WoW gemacht hat, war es einfach nur dreist. Und mir kann keiner erzählen, dass sich die für die Millionen nicht auch noch hinten irgendwo aus den Rippen leiern können.
Ja, also vor allen Dingen bei Gewinnmaximierung, ne? Da hat man ja ein bisschen Kapital, habe ich gehört, ne? Ja. Aber okay, das ist ja auch Teil der Gewinnmaximierung, dann einfach zu sagen, oh, die 250.000, die nehmen wir mit in unsere Dings, können wir unseren Aktionären dann schön erzählen, ne?
Haben sie wahrscheinlich gedacht, ach, für das WoW-Championship-Ding interessiert sich eh keine Sau, das kriegt auch keiner mit.
Ist ja auch so. Ja, kriegt keiner mit. Wahrscheinlich hätten das nicht so viele mitgekriegt, wenn nicht gerade dieser Negativtrend war, dass solche Sachen natürlich sofort auf jeder Gaming-Seite groß stehen. Ne?
Aber sie haben tatsächlich noch ein anderes Fettnäpfchen mitgegeben, was ich heute erst realisiert habe, wo ich mich auch tierisch drüber aufgeregt habe. Sie haben ja schon mal bei letzter Woche mich so ein bisschen geärgert, dass für StarCraft 2 die Gruppenphase für die World Championships eine Woche vorher ausgespielt wird.
So, waren sie jetzt mit allen Turnieren? Das war doch die letzten Jahre immer schon so.
Ja, tatsächlich. Aber ich krieg's halt nur von StarCraft mit. So, und jetzt tatsächlich, früher war es halt so, freitags werden die Viertelfinals ausgespielt. Das sind immerhin schon 4 Best of 5s. Ja, meistens gibt es dann auch technische Probleme und die ganze Sache dauert ewig. Und samstags dann halt Halbfinale. Jetzt haben sie aus welchen Gründen auch immer gesagt, nö, screw it, wir schieben das alles zusammen. Freitag wird das komplette StarCraft 2 Turnier ausgespielt. Das heißt, die Spieler, wenn du quasi World Champion werden willst, musst du an einem Tag 2 Best of 5s, 1 Best of 7 spielen. Ja, die meisten davon sind alle jetlagged, weil die ja eben letzte Woche noch in Korea waren. Ja. Weil da die Vorrunde ausgespielt wurde.
Selbst schuld, ne? Prioritäten, ne?
Ja. Naja. Ja, aber ich glaube, damit haben wir Blizzard für diese Woche abgearbeitet, oder?
Ja, ich wüsste nicht, was wir noch haben, aber wer weiß. Wie gesagt, über die Leaks und so weiter brauchen wir, glaube ich, nicht sprechen. Wie gesagt, ja, die BlizzCon ist ja schon gewesen jetzt für die Community, von daher. Genau. Spannend ist Blood Moon, beziehungsweise es gab diese Woche eine Meldung irgendwie, dass die Prequel, beziehungsweise der Spin-Off, den sie geplant haben, wo es schon...
Game of Thrones.
Ja, genau. Oh, Frosch im Hals, scheiße, jetzt habe ich nichts zu trinken mehr. Fuck. Blood Moon sollte das heißen. Jetzt hilf mir doch mal. Ich muss mal eben husten.
Ja, huste dich mal aus. Währenddessen ich suche, weil Krümel natürlich jetzt schön andersrum an die Sache rangegangen ist. Genau, also es war eigentlich schon für Game of Thrones, waren ja mehrere Prequels angesagt worden. Irgendwie, ich glaube, Martin allein hatte von 3 Stück geredet. Mhm. Und ist Blood Moon, eine davon, mit dem Piloten durchgefallen. Also sprich, man hat den HBO-Leuten den Piloten gezeigt und sie haben dann gesagt, die Serie wird gecancelt. Im Gegenzug dafür wurde dann aber kurz, irgendwie einen Tag später, eine andere Prequel bestätigt, nämlich House of Dragons heißt sie, glaube ich.
Genau, basierend auf dem letzten Buch von Martin, was er jetzt irgendwie Ende letzten Jahres rausgehauen hat, dieses Blood and Dragon and Bloods, irgendwie so, also die Targaryen-Chronik quasi. Und mich wundert das, weil Blood Moon irgendwie, ja, die haben halt einen Piloten gedreht, was sie bei Game of Thrones damals auch genauso gemacht haben sollen.
Was eigentlich oft so ist, oder?
Also, ja, weiß ich nicht, bin dazu zu wenig drin. Aber die haben halt mit Naomi Watts und so weiter schon den Piloten gedreht, also hoch besetzt, das ganze Ding. Und wie du schon gesagt hast, ist bei HBO offensichtlich durchgefallen. Und aber wo ich dann noch einen Blogantrag geschrieben habe und gesagt habe, ja, man hört immer nur, dass eine nach der anderen irgendwie nicht genommen wird. Und dann, nachdem sie das Blood Moon Ding abgelehnt haben und gesagt haben, das produzieren wir nicht oder das bestellen wir nicht, so heißt es ja, haben sie am selben Atemzug gesagt, aber wir nehmen diese Targaryen-Serie über die, was weiß ich, die Ahnen und die Kriege mit den Drachen und Blut und so weiter. Und das kam irgendwie, das hat man nicht kommen sehen so schnell, weil offensichtlich ist davon noch kein Pilot gedreht worden. Aber okay, wenigstens gibt's Game of Thrones. Die fangen jetzt erst an mit dem ganzen Ding wahrscheinlich. Von daher mit Casting und allem drum und dran, Vorbereitung wird es wahrscheinlich noch Jahre dauern. Ne? Also ich sag mal, vor vor 2021, 2022 werden wir davon leider wahrscheinlich nichts sehen.
Ja, Georg hat ja auch in dem Podcast immer gesagt, dass, soweit er das weiß, die CGI-Sache immer das ist, was am längsten dauert. Und wenn sie natürlich mit den Targaryens zu ihrer Blütezeit machen, da wären ja Dutzende Drachen vorkommen.
Ja, aber da werden die auch nicht so am Anfang nicht so ein riesen Budget haben für, oder? Das wird also nicht so.
Also du kannst keine Targaryen-Serie machen ohne Drachen. Das gehört dann. Nach allem, was ich gelesen habe.
Ja, aber sie werden halt, also natürlich nicht ohne Drachen, aber ich glaube, dass sie nicht das Budget haben, was am Ende Game of Thrones hatte. Das wurde ja immer mehr bei Game of Thrones. Muss mal gucken, wie das wird mit den ganzen Drachen da. Na, mal gucken, wenn wir sehen. Ne? Ja. Dann.
Ich würde sagen, grundsätzliches mehr Game of Thrones,
ja.
Nicht schlecht.
Ja. Wie gesagt, große Vorspuren. Ich hätte mich gefreut, wenn sie mehr als eine Serie gleichzeitig angegangen wären. Würde ja auch nichts gegen sprechen. Gibt ja so viele verschiedene Szenarien, die man hätte thematisieren können. Ja, Targaryen Blood Moon klang schon geil, irgendwie quasi die Geschichte zu erzählen, irgendwie wie der Night King entstanden ist und so, hätte ich persönlich wirklich interessant gefunden. Targaryen wird natürlich auch nicht schlecht sein, ne, mit Drachen und Blut und Action und Morden und Kriegen und so, ich auch eine Menge zu erzählen, aber ich hätte schon auf Blood Moon Bock gehabt, muss ich ehrlich sagen. Von daher war ich schon ein bisschen schade, war ich ein bisschen traurig, aber es ist so. Dann, ihr Lieben, Influencer ruft voll dazu auf, streunende Tiere zu überfahren. Riesen-Headline, dicker Clickbait. Man denkt immer so, boah, die hat gesagt, ja, streunende Tiere sind scheiße, überfahrt sie, bringt sie um. In Wirklichkeit hat sie nur gesagt, Leute, wenn ihr fahrt bei kleinen Tieren, bremst nicht, beziehungsweise ne, zieht nicht das Steuer rum, das ist gefährlich, da geht aber drauf, überfahrt sie. Was man auch so in der Fahrschule wirklich 1:1 gelernt hat. Von daher brauchen wir das gar nicht intensiv hier thematisieren, viel Lärm um nichts.
Ich war tatsächlich ein bisschen schockiert, weil ich selber habe ja keinen Führerschein und das einige ja dann wirklich in den Comments meinen, so von wegen so, doch, für Tiere darfst du immer brennen, wenn dir dann einer hinten drauf brettert, hat er den Sicherheitsabstand nicht eingehalten, dann ist er zu 100% schuld. Ich habe natürlich gleich erstmal meine Autofahrer gefragt, so, was ist denn das? Und so, nee, wenn du eine Vollbremsung machst und du kannst nicht 1a nachweisen, dass da irgendwie ein Menschenleben in Gefahr war oder so, dann bist du mindestens mal teilschuld.
Also ich habe es in der Fahrschule so gelernt, dass du für alles, was kleiner ist als die Motorhaube, das heißt Kleinvieh, quasi durchziehen sollst. Also natürlich bremst man immer, ist ja klar, ne? Aber du sollst auf keinen Fall das Steuer rumreißen. Das heißt, du hältst das Steuer fest und fährst gerade. Ja, auf keinen Fall. So, und aber bei größeren Tieren ist es halt was anderes, ne? Weil dann Aufprall halt auch für dich gefährlich wird, ne? Was weiß ich, wenn du ein Reh oder ein Wildschwein oder so vor dir hast, so einen richtig fetten Keiler, und du ballerst da drauf, dann kann es auch für dich halt tödlich enden. Ne? Von daher ist das wieder ein anderes Ding. Ne?
Tatsächlich, aber das erzähle ich jetzt nur unter der Hand, habe ich mit einem Fahrlehrer geredet und der meinte zu mir so, ja, bei kleineren Tieren, wenn du alleine bist, dann kannst du auch mal bremsen. Aber ganz ehrlich, wenn du auf so ein Reh zu bretterst und das will nicht weg und du merkst, du kannst nicht mehr bremsen, gib Gas. Gib einfach Gas. Es kann nicht mehr schlimmer werden. Es kann nur noch besser werden, wenn du schneller fährst.
Weil?
Zum einen, das glaube ich wohl für dich die Gefahr reduziert und zum anderen meinte so, dann reduzierst du auch die Gefahr, dass das Tier nur anhittest quasi und es elendig noch 2 Stunden dadurch die Gegend eiert, sondern dann hat es hinter sich.
Ja, aber der Aufprall, je schneller du fährst, desto schlimmer ist doch der Aufprall auch für dich und für dein Auto.
Ich gebe das nur wieder, ich würde es grundsätzlich nicht empfehlen, aber naja.
Wie gesagt, also ich habe das anders gelernt. Ich habe gelernt, irgendwie bei größeren Tieren, wenn du die platt fährst, musst du bremsen und möglichst auch ausweichen, weil sonst wird es super gefährlich für dich. Also
Moment, aber ausweichen immer noch nicht, weil natürlich gerade Rehe auch prädestiniert dafür sind, einfach wenn du ausweichst, trotzdem noch irgendwie nach vorne zu hüpfen. Aber bremsen dann schon eher. Ich habe keinen Führerschein, keine Ahnung.
Wollen wir hoffen, also mir ist vor keine Ahnung, Jahr oder so eine Katze vor das Auto gelaufen. Ich habe geistesgegenwärtig genau richtig reagiert. Das heißt, ich habe natürlich eine Vollbremsung gemacht, ist ja klar. Als Katzenliebhaber, der so lange Katzen hatte, geht das halt nicht anders. Aber hab halt das Steuer gerade gehalten. Genau das wollte ich tun. Ich bin gar nicht sicher, ob ich sie erwischt habe. Bis heute weiß ich das nicht. Es fühlte sich so an, als hätte ich sie erwischt. Aber man ist natürlich auch immer einen kleinen Schock. Ich bin dann auch sofort ausgestiegen, habe das Tier gesucht und geguckt, ob ich ihm noch irgendwie helfen kann. Aber ich habe es nicht in der Nähe meines Autos gefunden. Und ich habe auch nicht lange getüdelt. Ne? Ich habe das also wirklich, wirklich. Ich sag mal, ob es jetzt da nicht, dass ich Computerspieler bin, dass ich gute Reflexe habe oder so. Das ist halt der Vorteil, ne? Wenn du Computerspieler bist, kannst du sehr schnell komplexe Dinge überblicken, ne? Und schnell reagieren. Das ist auf jeden Fall eine Sache, die wir dadurch lernen. Das heißt, ich habe sofort gesehen, sie ist mir wirklich, ich hatte keine Reaktionszeit irgendwie, sie ist mir vor das Auto gerannt, sofort Vollbremsung, das Auto irgendwie gerade gehalten, relativ schnell zum Stehen gekommen, sofort ausgestiegen, geguckt und ja, ich hoffe bis heute, dass ich es nicht erwischt hätte. Aber wenn ich es erwischt hätte, hätte man es irgendwo gesehen. Also ich glaube,
Ja, wenn du sie erwischt hast und wirklich schwer erwischt hast, dann humpelt so eine Katze nicht mehr mal eben weg.
Naja, also ich habe, glaube ich, oder die Katze hat Glück gehabt und ich habe gut reagiert. Aber ja.
Ist es fies, wenn ich jetzt sage, zum Thema schnelle Reaktionen und man ist mit komplexen Situationen, man kann die schneller analysieren. So, das ist der Moment, wo ihr kurz den Podcast pausiert und einfach mal eben den Mitschnitt von Mittwoch guckt. Die Diablo-Session. Wie Steve sich hat durchziehen lassen.
Was soll das denn heißen?
Ich habe ja schon während des Streams gesagt, ich habe noch nie jemanden gesehen, der so gestresst war beim durchgezogen werden.
Ja, aber das hätte man ja auch anders lösen können. Es war halt so, dass ich mal die Legendaries, die gedroppt sind, haben wollte. Normalerweise bleibt man ja auch an der Tür stehen, ne? Und wenn du gezogen wirst und da liegt ein Legendary und du hast keine Armor und nichts, ist doch klar, dass du da, wenn bei einem Hit drauf gehst.
Weiß.
Und ich bin ziemlich vielen Monstern wie eine wendige Katze entkommen. Ich bin einfach durchgeslidet.
Du warst auch Chuck Norris.
Finde ich eigentlich persönlich, dass du jetzt gerade wieder gelogen hast. Der Rundfunk-Staatsvertrag soll auf YouTube und das Internet ausgeweitet werden. Habe ich mega getriggert, die ganze Sache. Weil man hat das Gefühl, irgendwie in jedem Bereich irgendwie wird jetzt Lobbyarbeit geleistet. Erst Artikel 13-Kacke. Jetzt hat man sich irgendwie überlegt, dass es ja nicht sein könnte, Originalzitat, dass irgendwelche Angebote des öffentlichen rechten Rundfunks in den Tiefen von YouTube versteckt wären, während die Startseite von Schminktutorials und Prankvideos dominiert werde. Mit anderen Worten, Staatsvertrag bedeutet dann auch irgendwie, dass staatliche Medien wieder bevorzugt werden und bei YouTube dann auf der Startseite sind oder so. Also, es hat auch positive Seiten, diese Abmahnscheiße für kleine Streamer, Rundfunkvertrag und du musst hier eine Sendelizenz unterschreiben, wird dann auch der Vergangenheit angehören.
Ja, wobei, jemand in deinen Comments hat das gesagt, das fand ich einen ganz guten Einwand. Da muss man auch nochmal klären, es hieß ja, alle quasi, die unter 200.000 Nutzer oder 20.000 gleichzeitigen Nutzern sind raus. Mhm. Aber was sind denn 20.000 gleichzeitige Nutzer? Viewer? Views? Potenzielle Viewer? Also Abonnenten oder wirklich potenzielle Viewer, weil dann ist jeder von uns im Millionenbereich. Das muss nochmal genau ausbuchstabiert werden.
Potenzielle Viewer auf keinen Fall. Ich denke, es geht einfach nach deinen Abonnenten, ne? Oder wie viele Zuschauer du hast. Es geht ja jetzt größtenteils um Twitch. In Sachen Streamer geht es ja um Twitch. Ne? Eine Sendelizenz geht ja wenn Live-TV quasi.
Na gut, okay, so. 20.000 Zuschauer, da sind aber nicht nur die Kleinen raus, also...
Ja, eben. Das betrifft dann halt so Leute wie Gronkh und Rocket Beans und sowas, ne? Und die auch, haben die noch 20.000 Viewer gleichzeitig? Ich glaube also, nicht, ne?
Also 20 dauerhaft?
Jedes Mal, wenn ich reingucke, haben die so 3.000, zumindest auf Twitch. Ja.
Also,
ich
weiß nicht,
ob die auf YouTube mehr haben.
Wenn die Rocket Beans natürlich was Großes machen, jetzt wie so Pen and Paper oder so, da haben die richtig dicke Einstellzahlen.
Ja?
Ja. Dann geht das auch mal so in die 60.000.
Ah, okay, ja gut.
Aber das halt dann noch für einen Freitag, ne?
Ja, aber ich glaube, das ist egal. Wenn du es hast, irgendwie in einem Zeitraum, musst du für den ganzen Zeitraum auch die Sendelizenz haben.
Wir haben mit seinem Programm im Durchschnitt weniger als
20.000. Im Durchschnitt? Okay, ja, dann im Durchschnitt haben sie das zumindest auf Twitch nicht. Garantiert nicht, weil, wie gesagt, wenn ich reingucke, wir hatten in diesem Sommer durch den WoW-Hype, hatten wir einige Male mehr Viewer auf Twitch als die Rocket Beans. Von der Release-Sendung, ich meine nicht mal die Release-Sendung, da hatten wir mehr als alle deutschen WoW-Streamer. Da war, glaube ich, waren wir auf der ganzen Welt auf dem dritten oder vierten Platz. Aber auch sonst, ne, während irgendwie als die Beta anfing oder als Dings wurde, hatten wir teilweise mehr Viewer als. Also so viele haben die, also so viel am Anfang haben die auch nicht mehr. Aber wie gesagt, ich gucke natürlich nur auf YouTube. Angeblich haben sie auf YouTube Gaming oder YouTube Red. Haben sie sehr viel mehr als auf Twitch, von daher, ich weiß einfach nicht hundertprozentig.
Das weiß ich auch nicht, aber tatsächlich, da muss es nur bitte so auch eingerichtet sein, dass die Medienanstalten in der Beweispflicht sind.
Hm. Und nicht aber die Rockbeats haben schon eine Sendelizenz, von daher, richtig. Die wollen da gar nicht so.
Aber die entsprechend dumm sind die auch teilweise eingeschränkt.
Aber wie gesagt, also dieser Rundfunkstaatsvertrag gibt mir ein bisschen auf den Sack, weil man das Gefühl hat, irgendwie, okay, da ist wieder Lobbyarbeit, irgendwie bei Artikel 13 waren es die Verlage, jetzt ist so ein bisschen irgendwie so der TV-Bereich und die ganzen Leute, die abgefuckt sind, weil, keine Ahnung, es geht darum, dass sie auch die ganzen hier, weiter heißt es, Rundfunkregulierer hätten wenig Handlungsmöglichkeiten, wenn etwa auf Influencer auf YouTube und Instagram schamlos Schleichwerbung betreiben. Ist natürlich wieder so ein typisches Beispiel, ne? So, wo jeder sagt, ja, das ist doch richtig, da muss man was gegen machen. Aber allein der Begriff Rundfunkregulierer triggert mich schon. Wer weiß, was die noch alles machen dürfen irgendwie und was für Leute sie abmahnen dürfen und so weiter. Also von daher habe ich da erstmal ein bisschen Schiss. Und ich habe auch das Gefühl, dass wir nach so einer Sache wieder am Ende die Dummen sind. Irgendwie, die wieder irgendwie ein bisschen Freiheit im Internet verlieren irgendwie.
Das auf der einen Seite ja. Auf der anderen Seite, so ganz grundsätzlich, ich bin auch bei der Sache eher so ein bisschen im Negativen, aber ganz grundsätzlich, was ich schon seit Jahren sage, das Internet im Allgemeinen und besonders so der Gaming-Bereich im Besonderen will seit ich Caster bin, 2008 oder so, höre ich das immer wieder, wir wollen ernst genommen werden. Ja? Wir wollen irgendwie wirklich anerkannt werden, E-Sports möchte als richtiger Sport anerkannt werden und so weiter, was ich auch alles unterstütze. Aber ich habe immer wieder die Erfahrung gemacht, wir wollen alle wahnsinnig anerkannt werden, aber wenn es dann heißt, gut, aber mit der Anerkennung kommen dann auch Pflichten auf euch zu, dann heißt es plötzlich, nee, wieso, wir machen doch hier nur ein Hobby und das ist doch alles Fun and Games und nee, ist es dann halt nicht mehr. Also so hart das jetzt klingt, so, also wenn ich irgendwie meine 20.000 Viewer habe, dann finde ich das auch legitim, dass man mal über eine Sendelizenz nachdenken muss oder dass du dich Regeln unterwerfen musst, die auch richtige TV-Sender machen müssen.
Naja, tun sie ja. Also die Leute, die es in Deutschland haben, haben ja alle eine Sendelizenz, ein Grong und Peacemeet und so weiter. Aber dass irgendwelche kleinen Pimmel-Streamer, ja, ich sag's mal ganz, die jetzt in letzter Zeit auch abgemahnt worden sind, die irgendwie weit weniger Viewer haben noch als ich, und dann da gesagt wird, ja, hier, bla bla, du wurdest uns gemeldet und du musst jetzt eine Sendelizenz beantragen. Das ist halt ein Scherz. Das ist irgendwie so, das ist Breitensport, ne? Und Breitensport, dann, das geht gar nicht, finde ich.
Ja, aber gut. Ich meine so grundsätzlich halt eben, dass man auf die eine oder andere Art und Weise wird diese Sache in den nächsten Jahren und Jahrzehnten reguliert werden müssen. Ja. Man wird sich dann auch eben bestimmten Pflichten untersetzen müssen. So, ich habe immer nur im Kopf, ich weiß gar nicht, ich meine, es wäre PewDiePie gewesen, aber ich will mir jetzt nicht meine Hand dafür ins Feuer legen, dass es heißt, ich würde da irgendwie Badmouthing betreiben, der vor ein paar Jahren mal gesagt hat, so von wegen, weil die schwedischen Behörden gesagt haben, ja, wir wollen jetzt ganz gerne von deinem Kram Steuern sehen. Und der dann gesagt hat, ne, wieso Steuern? Ich mache doch hier nur ein Hobby. Wieso muss ich denn jetzt darauf Steuern bezahlen?
Ja.
Du bist Millionär davon, aber willst keine Steuern zahlen, weil es nur ein Hobby ist. Nee,
ja, das geht ist halt kein nicht. Hobby mehr. Da sind wir uns, glaube ich, auch einig. So, dann gehen wir weiter, sonst haben wir wieder 3 Stunden Podcast. Google präsentiert den Quantencomputer, ein Durchbruch, Fragezeichen. Ich habe keine Ahnung davon, ehrlich gesagt. Ich habe das System verstanden, das ging auch durch alle Medien und so weiter. Ich habe verstanden, was ein Quantencomputer ist mittlerweile. Ich habe auch verstanden, dass das wirklich eine große, einmalige Sache ist, die aber noch Lichtjahre davon entfernt ist, irgendwie serienreif oder heimanwenderreif zu sein. Ich habe anfangs gefragt, auch die Community, ist es wirklich so eine große Sache? Ist das wirklich so ein großer Durchbruch? Und es haben viele Experten verjaht in Bezug auf irgendwie, ja, wenn das in Serie geht oder das auch auf breiter Basis funktioniert, ist das schon ein neues Computerzeitalter. Weiter, was meinst du? Was ist so deine...
Ich habe da mal vor Jahren mit einem Physikstudenten drüber geredet, der auch grundsätzlich meinte, so Quantencomputer wäre schon die Zukunft, aber man sollte auch nicht zu viel davon erwarten.
Ach, klar, was du, Alter.
Er meinte, er wäre, das wäre teilweise auch schon arg so Sci-Fi-mäßig überladen. Aber ich habe da auch wenig Ahnung, von daher. Vielleicht hat sich das in den letzten Jahren auch nochmal geändert und sie haben in der ganzen Sache nochmal eine Schippe draufgelegt. Wir werden es erleben.
Hören wir. Gut, eine Sache habe ich noch. Ich weiß nicht, ob wir es im letzten Podcast thematisiert haben. Und zwar Games-Förderung wird gestrichen von der Bundesregierung.
Oh nee, haben wir nicht.
Haben wir nicht. Ich muss ehrlich sagen, der eine oder andere schrieb, ja, Dorothee Bär ist eigentlich keine schlechte und im Rahmen ihrer Möglichkeiten versucht sie alles, aber die wird auch nicht so richtig ernst genommen irgendwie und entscheidet ja viele Sachen auch nicht alleine und sie ist bemüht, aber sie kann nichts dafür. So. Ja, also es ist, wie es ist. In den letzten Jahren wurden nach der Bundestagswahl, sagen wir es so, wurden der Games-Förderung 50 Millionen pro Jahr zugestanden, gefördert. Jetzt ist die Wahl vorbei und man kann irgendwie nicht mehr auf die Gamescom gehen und da Stimmen sammeln oder beziehungsweise braucht sie jetzt gerade nicht. Also streicht man die Scheiße einfach wieder. Dann war der Deutsche Computerspielpreis. Da waren Dorothee Bär und unser Andreas Scheuer, unser Verkehrsminister, zu Gast. Der hat auch Dreck am Stecken. Für den wird es auch noch eng werden, glaube ich. Lustige Sache.
Ja, Spaß bekommen,
ja. Ja, ja, CSU halt, ne? Und haben großkotzig angekündigt, ja, sie würden nochmal alles versuchen und sie können zwar nichts versprechen, aber sie werden sich dafür einsetzen. Und diese Woche wurde dann nochmal announced, ja. Sorry, geht nicht. Ist jetzt endgültig gestrichen. So.
In der gleichen Woche hat übrigens unser Finanzminister gesagt, dass er nochmal nachgerechnet und die sind plötzlich noch 2,7 Milliarden Euro in die Hände gefallen, die sie vorher bis dato noch nicht gesehen haben.
Kann passieren, ne?
Mit dem Geld kann man ja viel Kram machen, aber man könnte jetzt auch eigentlich die Gaming-Förderung mal wieder aufnehmen. Ich muss nur gerade, wo du die Sachen mit den Dings berichtet hast, Und hier mit dem Spielepreis. Ich weiß, alle haben hier über Dorothee Bärs Outfit geredet, weil sie irgendwie als Wonder Woman gekommen ist.
Sie ist ja auch eine heiße Schnecke. Ich finde sie auch sexy, das muss man leider sagen. Ja. Aber für mich, so mein Gefühl ist, mehr als hübsch aussehen kann sie auch nicht so.
Ja, ich habe von der Messe nur dieses Bild irgendwie, wie man Scheuer irgendwas in die Hand gedrückt hat. Und der hat wirklich so geguckt nach dem Motto, so, boah, fuck it, nächste GroKo werde ich irgendwie auch Digital-Staatsminister. Das ist ja nur geil hier. er sah so happy aus. Sie war ja auch diese Woche, die ja klingt, mit Schalke.
Ja, genau. Da wollte ich auch drauf hinaus, irgendwie das halt dieses, ne, so irgendwie auf großen Bühnen, wo man vielleicht ein paar Wählerstimmen oder abgreifen kann oder sich selber so ein bisschen präsentieren oder repräsentieren, da ist sie da. Das heißt, das E-Sports-Trainingszentrum von Schalke hat sie eröffnet irgendwie, aber ja, wenn sie liefern muss, irgendwie wie jetzt mit der Förderung irgendwie da. Ja,
hab ein bisschen gelacht, ehrlich gesagt, weil ja natürlich groß verbreitet wir ja hier das LOL-Zentrum und so. Und ich muss sagen, ich habe mir das Interview-Video dann auch angeguckt. Es war schon Hand und hatte schon alles Hand und Fuß, was sie da gesagt hat. Und ich musste so lachen, weil mit einem LOL-Spieler abgelichtet hat sie sich trotzdem nicht. Sie hat sich dann doch lieber einen FIFA-Spieler genommen.
Ja, das ist, musst du aufpassen, wenn du bei der CSU bist, ne, bist du schnell nicht mehr im Kreis der Minister, wenn du da was Falsches machst.
Aber da irgendwer in den Kommentaren hat sie auch gesagt, also er meinte, sie wäre eigentlich eine von den Guten und sie wäre halt so gaming-affin, wie man das nun mal als Frau in der CSU sein kann. Ja. Da wird wahrscheinlich auch irgendwo was dran sein. Also wenn du eingeklemmt bist zwischen Seehofer, Söder, Scheuer und Dobrindt, da machst du auch keine großen Würfe.
Ja, ich weiß auch nicht, warum irgendwie diese kleinen, in Anführungsstrichen, für die Bundesregierung eher unwichtigen Ämter irgendwie immer CSU-Leute machen müssen. Ist für uns natürlich scheiße, weil für uns ist es halt nicht klein, sondern für uns ist es wichtig.
Ja, die CSU besetzt für sich halt die wichtigen Schlüsselministerien. Mhm. Das haben wir heute noch gelesen, weil im Moment ist ja großer Stress, ist ein bisschen off-topic, aber naja, ist hier in NRW eine große Sache, und zwar hat unsere Forschungsministerin Kalitschik, so wird das auch gesprochen, CDU, hat eine Batterieforschungsanlage, die vom Bund halt gefördert wird, ganz wichtige Sache, Zukunftstechnologie und so, hat sie nach NRW vergeben, nach Münster. Und zwar praktisch an eine Stelle, der wie so ein Katzenspruch von ihrem eigenen Wahlkreis entfernt ist. Und natürlich haben dann anderen Bundesländer haben dann aufgeschrien, Bayern, Baden-Württemberg, Niedersachsen, haben gesagt, ja, wir wollen die haben, das ist doch gemauschelt. Und ja gut, man traut es der Frau zu, weil die einfach unfähig auf 10 ist.
Ja.
Aber ich habe dann einen Kommentar in der Zeitung gelesen, der fand ich ganz interessant, weil er meinte so, ja, was wäre denn, wenn es nach Bayern vergeben worden wäre, wenn sie irgendwie aus Bayern kommen würde? Ja, man müsste sich dann mal angucken, wie viele Fernstraßen auch mit Bundesmitteln in den letzten Jahren nach Bayern gelegt wurden, weil in den letzten gefühlt 20 Jahren immer ein Verkehrsminister. Genau. Ja. Und da ist schon was dran. Und sie haben sich jetzt das Verkehrsministerium gesichert, sie haben das Innenministerium gesichert und sie haben halt das Digitalministerium. Die werden schon wissen, wo sie die Fördergelder hinpacken müssen.
Ja, traurig.
So ist es halt, wenn du so
eine hast. In der nächsten Bundesregierung sind sie ja vielleicht nicht mehr dabei, aber trotz der Tatsache, dass die CDU wirklich in den letzten 4-5 Wahlen bei jeder Wahl mindestens 10% verloren hat, glaube ich, dass sie es doch wieder irgendwie schaffen werden, den Kanzler zu oder die Kanzlerin zu stellen und auch wieder in der nächsten Bundesregierung sind. Von daher können wir uns, glaube ich, in Sachen Breitbandausbau und IT und Medien und oder neue Medien und Computerspiele und so darauf einstellen, dass wir weiter ein Entwicklungsland bleiben und weiter irgendwie das alles im negativen Licht bleibt und weiter in das ganze Neuland bleibt.
Der Joke dazu ist ja dann sogar noch, war jetzt aus anderen Gründen in den Medien, aber in Dortmund war ja der Digitalgipfel. Wo Altmaier sich da angemacht hat. Und da wurde natürlich dann wieder die Digitalisierung groß gefeiert, wobei zugegebenermaßen ein paar Leute haben da auch schon gesagt, so von wegen, ja, Deutschland ist Entwicklungsland und wir müssen da jetzt mal Geld in die Hand nehmen, damit wir das eben nicht mehr sind.
Unter Merkel nicht. Da muss man mal gucken.
Ja, ihr Kommentar.
Ja, aber unter AKK oder was die CDU da sonst so als Kanzlerkandidaten zu bieten, was da rumläuft, wird sich das auch nicht ändern. Ne? Da müsste mal, aber wer wird es besser machen? Aber ja, weiß ich nicht. Aber schlechter geht ja auch nicht.
Ich mich ehrlich gesagt schon damit abgefunden habe, dass wir auch in der nächsten Regierung wieder eine CDU-Führung oder mindestens mit den Grünen zusammen irgendwas haben werden.
Vielleicht haben wir Grünen, ich will nicht sagen, den traue ich das noch am ehesten zu, aber so einen grünen Digitalminister.
Ja,
warum nicht?
Also wenn es CDU sein müsste, würde ich mir eigentlich Jens Spahn als Kanzler wünschen. Ich muss echt sagen, ich habe früher nicht viel von dem gehalten, aber Stand jetzt ist er der einzige Minister von der Union, der überhaupt noch irgendwas leistet.
Ja, das stimmt, da bin ich bei dir, aber können wir nicht einfach, kannst du nicht einfach komplett ohne CDU mal gehen? Und wenn mit CDU, dann bitte irgendwie Digitalminister nicht aus der CSU, das wäre ganz toll. Ja. Ganz kurz noch eine Sache, die auf meinem Blog sehr viel Action ausgelöst hat, die ganze Yo-Olli-Sache. Meine Schüler sprechen mich immer wieder darauf an. Ich hatte vor ein paar Monaten mal diese Person auf meinem Blog, weil auch jeder YouTuber was drüber gesagt hat. Damals hieß es schon, hat er schon in seinen Videos, ist sein zweiter YouTube-Kanal gesperrt worden, weil er irgendwelche Frauen angrabbelt und die sind teilweise minderjährig und das total witzig findet, sich dann als YouTube-Star irgendwie, ich weiß gar nicht, wie man es sagen soll, irgendwie den Status, den er damit hat, irgendwelche Frauen klarzumachen und so weiter. Von daher ist schon hoch kontrovers immer und sehr, sehr kritisch. Aus irgendeinem Grund interessieren sich alle für diesen Mann. Ich weiß auch nicht, warum. Ja.
Ich weiß nicht mehr, wer das ist.
Ja, ich vorher auch nicht. Ich habe dann recherchiert, nachdem meine Kids mich alle angesprochen haben. Der ist so eine interessante Person auf YouTube. Natürlich super negativ. Aber das ist ja auch, ne, wissen wir ja, Hass haben wir ja auch durch die ganze Drachenlord-Sache gelernt. Hass ist eine unglaublich starke Emotion, die auch Berge versetzen kann. Und irgendwie hassen den alle. Und dadurch ist er so wichtig geworden und so eine relevante Person, die Scheiße, die er abgezogen hat, dass, also wie gesagt, der Beitrag, den ich vor ein paar Monaten geschrieben habe, war wirklich nur so, ja, Jo Olli, sein zweiter Kanal ist gesperrt worden. Ich kenne ihn nur, weil meine Schüler drüber geredet haben und ich das mal irgendwie recherchiert habe. Ich poste auch ein paar Videos von allen bekannten YouTubern in Deutschland, die alle gerade so mega über den ablästern. So, und das war eigentlich nur ein kurzer Blog-Eintrag. Das ist der in der Geschichte meines Blogs meist angeklickte Blog-Eintrag. Der wird heute noch irgendwie jeden Tag im vierstelligen Bereich aufgerufen. Das gab es noch nie. Der muss irgendwie auch bei Google irgendwie einen hohen Platz haben. Anders kann ich mir das nicht erklären. Warte, wenn ich hier Jo Olli eingebe bei Google, dann bin ich nicht mehr auf der ersten Seite. Vor dieser Sache jetzt, vor diesem ich bin vor Gesetz und so, war ich nämlich auf der ersten Seite. Wahrscheinlich deshalb. Ja, jetzt finde ich mich schon gar nicht mehr. Aber ja, das war mal so. Aber wie gesagt, der wird heute auch noch oft aufgerufen. Also irgendwo muss ich da noch zu finden sein. Aber wie gesagt, das Interesse an diesen Typen ist halt riesig. Und jetzt kam halt diese Woche das nächste, nämlich dass Anklage von ihm erhoben wurde. Er ist jetzt in Untersuchungshaft. Und wegen schwerer sexuellen Missbrauchs minderjähriger Fans wird er jetzt irgendwie gerade verklagt. Also der hat es geschafft. Ne? Aber Gratulation dazu.
Jetzt, oh Gott, jetzt steche ich so ein bisschen in ein Wespennest. Aber das ist eben das, was ich auch schon seit einer Weile sage, was mir halt an diesen ganzen YouTube und diesen Personenkult überhaupt nicht gefällt, ist, dass ja alles mittlerweile völlig außerhalb irgendwelcher Projektkontrolle läuft eigentlich. Mhm. Ich kann mir wieder anführen, früher, ne, also wenn ich mir auch nur halb so assig aufgeführt hätte wie viele Influencer bei YouTube, wäre ich bei GameSports rausgeschmissen worden.
Mhm. Naja.
So. Und ich hatte ja keine Ahnung, also ne, du weißt es ja selber, wie arschteuer früher Audio-Streams waren und so.
Ja.
Du, du ziehst das nicht mal eben selber auf. So, und jetzt bist du halt, was du ja mal über Fußballer sagst, ne? So, seit deinem 14. Lebensjahr klopfen die alle auf die Schulter und sagen dir, was für ein geiler Typ du bist und irgendwann glaubst du es halt.
Ja.
Nur, dass bei Fußballern ja wenigstens noch ein Verein dabei ist, der wenigstens so ein bisschen gegensteuert. Bei YouTube sitzen die Leute halt alleine, da fühlen sich einfach wie die geilsten. Und dann kommt halt so eine Mädel ran und denkst dir halt, ja, die gehört mir jetzt. Ist doch ein Fan, ist doch klar.
Ich will das jetzt
nicht rechtfertigen. Ja. Ja, ich will das jetzt nicht rechtfertigen, ja, das ist halt ein Spacko. Punkt, wenn das denn gemacht hat. So, ja. Aber das ist halt das Problem. Das fördert man ja auch irgendwie. Ich habe da immer nur im Kopf, ich hasse es so sehr, dass ich mich an den Namen nicht erinnere. Es war eine YouTuberin oder Streamerin, die hat irgendwie Call of Duty gestreamt, keine Ahnung. Ich habe es nur durch Zufall gesehen. Und die hat eben auf YouTube darüber erzählt, wie das so ist als weibliche Streamerin halt mit anderen Streamern. Und sie meint halt, sie würde jetzt keine Namen nennen, aber sie findet das irgendwie nicht so geil, dass sie jetzt von Leuten angeschrieben werden, so von wegen so, ja, hey, wollen wir mal was zusammen machen? Ja, klar, was stelle ich mit denen vor? Ja, wir können ja ficken. So von dem YouTube, wo sie meint, das wären Leute, die hätten richtig was zu verlieren. Das wären große Namen und die schreiben ihr so mit ihr. Oder irgendwie, sie wäre dann auf der Gamescom, weil da ist ja diese Influencer-Party, ne? Und sie meinte, dann stehen da irgendwelche Jungs und stehen verschüchtert in der Ecke und schicken dann ihren Manager vor, ob sie nicht Lust hätte, mit ihnen zusammen ins Hotel zu gehen. Und dazu hat der eigentlich irgendwie, seid ihr dumm? Und das scheint wohl, ich würde nicht sagen, so ein gewisses Problem in dieser Szene zu sein, aber ja, ne? Ich kann es mir vorstellen.
Wahnsinn, ne? Ja, das ist auch das Problem. Ne? Also gerade die ganzen YouTuber sind ja alle noch sehr jung und keine Ahnung. Ich habe diesen Satz schon 100.000 Mal gesagt. Ich sage ihn jetzt trotzdem mal. Ich bin ja nun schon seit 20 Jahren dabei. Ich mache das seit 20 Jahren. Und ich habe ja nun viele Leute auch entdeckt. Ne? Das klingt jetzt so ein bisschen wieder irgendwie so großkotzig. Aber es war ja wirklich so, dass eine meiner Fähigkeiten immer war, wirklich gute Leute zu finden und ihnen das Vertrauen zu geben. Ne? Also keine Ahnung, Leute, also ne, sei es die Alimania Crew, sei es irgendwie Co-Moderatoren für WWE-Szene, sei es ein Drunken, sei es ein Gaucho, sei es nachher ein Pape. Das heißt, ich habe immer Leute gefunden, um mich damit umgeben oder sie irgendwie in meine Projekte eingebunden, wo man sagen würde, das waren gute Leute so. Und wenn ich an das Projekt Out and FM denke damals, beziehungsweise unter erstes WoWSC Radio, es gab ja mehrere Anläufe da, WoWSC Radio. Was mir da aufgefallen ist halt, oder was sich quasi durch meine gesamte Karriere im Internet zieht, ist, dass ich immer die Erfahrung gemacht habe, dass Leute sich massiv charakterlich verändern, wenn sie ein bisschen Internet-Fame kriegen. Und ich glaube, das ist nicht auf Internet-Fame beschränkt, sondern generell, glaube ich. Wie gesagt, Fußball ist auch ein gutes Beispiel. Gerade wenn ich mir so an die Outland FM-Jungs denke, oder Outland FM war es gar nicht, sondern das Radio davor, Outland FM war ja, glaube ich, der zweite Versuch, wo Leute irgendwie absolute Nobodies sich bei uns beworben haben. Das war ja damals unser Versuch, einen Radiosender zu etablieren. Und ja, die dann quasi eine fertige Community vor sich hatten, die ich oder wir aufgebaut hatten. Und dann eigene Sendung in unserem Radiosender hatten und wirklich kleine Lichter waren und am Anfang auch so super, ja, und toll, ist dabei sein darf und was weiß ich was. Und dann irgendwie, ja, durch unsere Arbeit quasi dann Aufmerksamkeit bekommen haben, weil sie dann bei uns eine fertige Community vor sich hatten, wofür sie moderieren durften. Und ich will nicht sagen, 2 Wochen später dann irgendwie so selbstverliebte Punkt-Punkt-Söhne waren, wo ich mir immer gefragt habe, Alter, basierend auf was denkst du jetzt, dass du hier irgendwie auf die Kacke hauen kannst oder dich als Superstar fühlen irgendwie. Und dann so, ja, ich habe ja schon voll viele Fans in der Community und so. Also da gab es Gespräche, an die ich mich erinnere, wo ich mich mal gefragt habe, Alter, was stimmt denn nicht mit dir, Alter? Du bist hier jetzt irgendwie ein paar Wochen am Start und du streamst vor meiner Community irgendwie und die finde ich vielleicht ganz gut, aber Digga, dass du hier jetzt irgendwie Star-Allüren, also ich habe da auch nie Kompromisse gemacht und solche Leute immer gnadenlos rausgeschmissen. Beziehungsweise teilweise beim ersten WoWSC Radio sind sie ja dann selbst gegangen, weil sie ja irgendwie, das war auch mal so eine Sache, diese Dievenhaftigkeit von Leuten, die da ein bisschen Fan gekriegt haben. Weiß ich noch, das erste WoWSC-Radio ist dann gegangen. Ich glaube, die wollten dann zu GameSpot oder was weiß ich was. Weil ich ja so ein böser Diktator war und dann irgendwie ihnen reingeredet habe, weil ich irgendwie manche Sachen dann nicht so gut fand und ja nun mal irgendwie auch die Verantwortung hatte für WoW-Szene und die dann nicht alles machen durften, was sie wollten, haben sie dann ja gesagt, der böse Diktator Stevenio, von dem lösen wir uns und machen was Eigenes, wonach man dann nie wieder was von ihnen gehört hat. Ähnlich war es ja bei BlackRock Pictures, die Alimania-Filme gemacht haben. Auch da war es ja so, wo wir keinen Bock mehr, Alimania-Filme zu machen. Wir wollen was Eigenes machen. Ja, das ist ja ähnliches Szenario, ähnliche Grundlage. Auch von denen hat man da nichts mehr gehört. Aber das meine ich, ne? Dass also Leute charakterlich, ne? Wenn du ein bisschen Fame oder Aufmerksamkeit oder Erfolg hast, auch in so einem Mikrokosmos wie dem Internet, du einfach sehr, sehr schnell durchdrehst, gerade in jungen Jahren und denkst, du bist der Allergeilste. Lange Rede, kurzer Sinn mal wieder.
Du, also mehrere Sachen dazu. Erstens, ich kann das ehrlich gesagt absolut verstehen, weil ich will nicht sagen Fame gewonnen, aber ich hatte ja meinen Einstieg auch ziemlich jung. Ja, ich bin mit 15 Shoutcaster geworden. Damals noch bei der WC3-Zähle halt nur ohne GameSpots. Aber ich muss schon zugeben, als ich dann später GameSpots-Caster war mit 17 oder so, man fühlt sich schon geil. Also ich will das gar nicht jetzt irgendwie so, jetzt 10 Jahre her, mittlerweile ist man ein bisschen weiter, aber man fühlt sich schon wie ein krasser Typ. So, ey, ich bin hier irgendwie. Shoutcaster, was weiß ich, es ist sonntags morgens und mir hören 120 Leute zu. Also, ich habe jetzt nie gesagt, so, ey, und die Schnitte mache ich mir jetzt klar, weil wahrscheinlich keine Frau zuhört hat. Aber also, so viel Eier hatte ich dann doch nicht. Aber man fühlt sich halt wirklich schon wie so ein geiler Typ. Und ich bin da, es gab sicherlich auch damals Phasen, wo ich fucking arrogant war und Leuten auch wahrscheinlich mega auf den Sack gegangen bin mit meiner Arroganz. Das kann ich mir gut vorstellen. Ich muss jetzt gerade nur ein bisschen grinsen, weil tatsächlich ich mit Marius gestern noch über Outland FM geredet habe, weil die tatsächlich später bei GameSpots gelandet sind. Die habe ich damals als Radioleiter hergeholt.
Lustig. Ja.
Und die haben wir tatsächlich auch zweimal getroffen. Beim ersten Mal fanden sie uns noch ziemlich kacke und wollten nicht. Ein paar Monate später sind sie dann doch gekommen. Aber ich will jetzt sonst nichts Negatives mehr darüber sagen. War eine schöne Zeit mit Doc Hillpower und Draki und so.
Ja.
Ich glaube, Doc Hillpower ist, glaube ich, heute ist er immer noch bei dir irgendwie in der Community unterwegs.
Ja, ja, Draki auch. Ich meine, beim ersten Mal sind sie gegangen, weil sie was eigenes machen wollten. Ich glaube, es war auch Gamesport, wenn mich alles täuscht.
Nee, sie haben, glaube ich, wirklich zwischenzeitlich ein komplett eigenes Radio gehabt.
Auf jeden Fall haben sie dann bei uns einen zweiten Versuch gestartet. Und da war Doc Hillpower, ich glaube, beim ersten Mal war Ara Leiter. Und dann beim zweiten Mal war Doc Hillpower oder war Wöte beim ersten Mal Leiter? Ich weiß nicht. Und zwar war es auf jeden Fall mal Doc Hillpower. Und beim zweiten Mal haben sie sich halt vernünftig verabschiedet. Und beim ersten Mal war es so, ja, wir brauchen euch nicht, wir sind die geilsten, Svenio, fick dich. Wir machen jetzt unser eigenes Ding, du bremst uns eh nur, du bist der Klotz an unserem Bein. Und im Prinzip verdienen wir ja für dich Geld, weil wegen uns ja alle auf deine Seite kommen. Und das Geld möchten wir lieber selber verdienen, von daher machen wir was eigenes. Und dann kamen sie, weil das hier überhaupt nicht funktioniert, kamen sie reumütig zurück. Und Doc Hillpower mochte ich schon immer und der hat dann gesagt, pass auf, ich mach das. Und da habe ich gesagt, ja, okay, dann, aber es wird sich nichts ändern. Das heißt, ich bin der Chef und wenn ihr irgendwas macht, was mir nicht passt, dann mache ich die Ansagen. Und das war auch für die cool und dann, keine Ahnung, ich weiß gar nicht mehr, warum es dann kaputt gegangen ist. Ich glaube, denen fehlten dann die Leute oder die waren so unzuverlässig. Irgendwann hat Doc Hillpower, wie man es auch macht, irgendwie unter vier Augen mir erzählt, Krömer, das wird nichts, lass uns die Sache einfach beerdigen, funktioniert einfach nicht so. Und ob dann noch die Überbleibsel dann zu euch gegangen sind oder so, das weiß ich nicht mehr. Ist einfach viel zu lange her, ist ja schon über 10 Jahre her.
Doch, bei mir war das, weiß ich, das war ganz interessant für mich, weil ich war damals so ein bisschen Radioleiter aus Verlegenheit geworden. Ja, aber das war schon so das letzte oder vorletzte Jahr, wo GamesWorks wirklich rapide dem Ende entgegenging. Und die haben dann dazugeholt und es gab dann so ein bisschen den Clash so zwischen den alten und den neuen Mitgliedern, weil das natürlich, wir waren so eine eingeschworene Truppe, die waren eine eingeschworene Truppe und wir hatten sehr unterschiedliche Vorstellungen darüber, wie so ein Radio funktionieren muss. So, weil wir haben immer gesagt, wir wollen Content-Sendungen machen und die haben halt gesagt, nee, wir wollen einfach nur on air gehen und Musik spielen und ein bisschen labern.
Das war auch bei uns ein Streitpunkt, ich weiß es noch, weil die nämlich, weil ich mal gesagt habe, Leute, genau sowas will ich nicht. Das war beim ersten Mal vor allem der Streitpunkt, weil die ganzen, ich werde jetzt nichts Gemeines sagen, aber ey, ganz ehrlich, ich weiß noch, wie ich irgendwann mal irgendwie von der Schule kam, den Radiosender angemacht habe und da 6 Leute irgendwie in einem Teamspeak oder Ventrilo oder was immer die da was saßen und einfach nur Shit getalkt haben und irgendwelche komischen Online-Montagsmalerspiele gespielt haben und alle durcheinander geredet haben, wo mir echt total der Kragen geplatzt ist. Ich denen gesagt habe, Leute, ihr habt jetzt genau 10 Sekunden Zeit, offline zu gehen und den Stream frei zu machen, sonst seid ihr alle ehemalige Mitarbeiter hier gewesen. So. Weil genau das fand ich halt auch mal kacke. Ich habe auch zu Doc Hillpower von Anfang an gesagt, Leute, ihr könnt hier gerne zurückkommen oder ihr könnt hier gerne was Neues ausbauen, aber ich will durchgeplante Sendungen mit Content. Ich will kein Rumgewichse so. Kein dünnes Labern und ein bisschen Musik spielen und so. Tatsächlich, und das ist wirklich schwierig für die. Das konnten die nicht. Die wollten wirklich ein bisschen, das war nämlich das Ding, mit wenig Aufwand Fame abgreifen. So,
aber da muss ich jetzt, was unsere Seite angeht, wie gesagt, wir waren damals mit Verkrümmel Listener. Ja, da hatte Drakis Argument schon einen Punkt, wo sie sagte, du, ganz ehrlich, wenn es gut läuft, hören uns 10 Leute zu. Ist es nicht besser, wir machen einfach Hauptsache irgendwie den Stream voll mit irgendeiner Art von Programm. Da hatte sie damals schon recht. Ja, aber ich kann nichts Negatives sagen, wir haben viel guten Input gebracht und irgendwann war ich halt persönlich so an einem Punkt, wo ich gesagt habe, eigentlich habe ich überhaupt keinen Bock mehr auf irgendwas. Draki, willst du es machen? Hier. Ich gebe dir die Radioleitung, wenn du sie haben möchtest. Und dann war ich halt auch fertig mit der ganzen Geschichte. Ja, aber so schließt sich manchmal der Kreis. Vielleicht ein letzter Punkt noch, weil wir nochmal zum Thema Fame. Ich kann das mir immer wieder als Ratschlag an die Leute da draußen geben. Nur weil jemand im Internet nett ist, glaubt nicht, dass das immer alles so real ist, wie die Leute sich da geben. Ja, ich werde das nie vergessen, weil das für mich so ein heilsamer Schock war, bei GameSports anzufangen und man ist natürlich so, boah, das ist, ich will jetzt nicht übertreiben, aber das waren so, boah, meine Kindheitshelden, ja, ich fand damals alle Shoutcaster da geil, wie sonst was. Und dann kommst du halt ins ERC und merkst einfach, wow, das halt die Hälfte des Teams sind totaler Arrogante, auch so vom Erfolg völlig geblendete Arschlöcher.
Vom Erfolg, ey. Oh Gott.
Völlige Arschgeigen. Die wirklich, ne, wirklich, so richtig so, nee, WC3CL, ey, sowas hätten wir früher nicht mal mit der Kneifzange angefangen, fast und gecastet. Da merkst du mal, wie zugrunde alles geht. Oder ey, was bist du denn für ein Typ? Warum werde ich nicht gefragt, bevor du hier ins Team darfst und so. Die Leute sind so völlig abgedreht. Nicht alle, da waren auch super nette Kerle bei. Aber und dann hörst du die gleichen Leute auf dem Stream und denkst du so, wow, du kannst dich aber echt gut verstellen, du Arschloch.
Ja, auch die Erfahrung habe ich gemacht, kann ich nur so unterstreichen. Viele Leute, die man ich sage jetzt auch keine Namen, aber viele Leute, die irgendwie in dem, wie sie sich darstellen, auf ihrem YouTube-Kanal oder in ihren Streams oder sonst wo, so der nette Typ von nebenan sind, ne? Ja. Ne? Der, ja, ich kann, wie gesagt, keine Namen. Und ja, ich habe wirklich in den 20 Jahren sehr, sehr, sehr viele Leute kommen und gehen sehen. Und, oh Gott, es fällt mir echt schwer, da nichts zu sagen. Aber ja, ich will keine Flame Wars mehr, von daher, aber ich könnte euch da Geschichten erzählen. Teilweise, ja, also wenn du sie da hinter den Kulissen siehst und kennenlernst, dann denkst du dir, wow, krass, der ist alles andere irgendwie als der nette Typ von nebenan. Aber dieses Image ist halt gerade im Internet- und Gaming-Bereich halt sehr verbreitet und wird auch immer gerne angenommen. Oh, er ist so sympathisch, er ist so nett. Und das sind sie oft nicht. Und ich kann zumindest immer noch einen Spiegel gucken und sagen, auch wenn manchmal Leute mal genervt sind, weil ich im Podcast irgendwie Mimi mache und mich ärgere über zu wenig Viewerzahlen oder weil Animania gerade wieder den Bach untergeht oder was weiß ich was. Ich bin da wenigstens authentisch, weißt du? Ich bin halt, ich verstelle mich halt nicht. Ich bin halt nicht der nette Herr Krömer von nebenan. Das weiß man auch. Deshalb bin ich halt nicht so beliebt. Ich bin halt irgendwie nicht so der nette Samson-Typ wie so ein Gronkh und so weiter. Jetzt Gronkh habe ich jetzt noch nicht groß hinter den Kulissen kennengelernt. Irgendwie nur diesen Animania 20-Fail. Aber das heißt ja nicht, dass er nicht hinter den Kulissen ein netter Typ ist. So. Ich weiß nicht, ob Gronkh sich auch so verstellt. Kann ich beurteilen. Aber ja, ein paar Leute, die ich kenne oder die ich kennengelernt habe, das ist halt wirklich, ja, krass.
Das ist so Unterschiede wie Tag und Nacht.
Ja. Ja, ja, und also keine Ahnung, ich bin, während ich streame und während ich podcaste und dahinter genauso ein Arschloch, ich würde sogar sagen, dass ich offline noch ein größeres Arschloch bin. Und ja, also bei mir ist, ich glaube, ich, wenn ich eine Sache wirklich sagen kann und nach 20 Jahren ins Spiel gucken kann, ohne zu zwinkern, ist wirklich, dass ich mich nie auf dem Stream großartig verstellt habe. Von daher kann ich mir also selber auf die Schulter klopfen. Kannst du, glaube ich, auch bestätigen. Ne? Wir haben auch privat aufgeschnackt schon. Ja. Ich bin, ja, auf dem Stream und offline das gleiche Arschloch.
Und ich habe halt normalerweise auch versucht, diesen Weg ähnlich zu gehen, weil ich immer fand, so, ja, weiß nicht. Also, selbst zu den Zeiten, wo ich wirklich dachte, ich wär's, denkst du halt auch so, ja, aber die Leute mögen mich auch, wenn ich ein Arschloch bin. Also, warum soll ich jetzt so tun, als wäre ich irgendwie der netteste Typ überhaupt? Deswegen habe ich das auch nie versucht. Ich weiß auch gar nicht, wie das geht. Ich lese einen Kommentar, der mich abfuckt, und dann komme ich halt in so 5 Minuten Rage rein. Ich weiß gar nicht, wie man das unterdrückt. Wie lernt man sowas?
Ja, das ist halt ein anderes Gesicht und es kommt halt an. Und ja, ich würde euch sehr gerne Geschichten erzählen, vielleicht an dem Tag, wo ich dann sage, so, das war's hier. In deinem Buch
kannst du das aufgreifen.
Dann gibt es nochmal einen Onkel Krömer Märchenstunde-Stream und erzähle nochmal ein paar Sachen von Leuten, die eine weiße Weste haben und immer allen erzählen, ich bin der nette Punkt von nebenan. Ja, aber vielleicht habe ich das auch gar nicht nötig und stehe einfach drüber. Mal gucken. Wahrscheinlich doch nicht. Also wahrscheinlich stehe ich nicht drüber, weil ich ein Arschloch bin. Egal. Ihr Lieben, wir machen mal Schluss für heute. Es ist, wie gesagt, Donnerstagnacht jetzt. Ich muss noch ein bisschen Elimania vorbereiten. Die 4-Premiere wird super.
Ja, habt ihr jetzt schon Elimania 3.5 gehört?
Ja, genau. Stimmt.
Im Gegensatz zu mir.
Ihr Lacker. Vier Minuten lang ist es. Gut, ihr habt sowieso schon gehört, ist ganz witzig geworden. Und ja, mal gucken. Weiß nicht, ob ich nächsten Freitag Elimania schon fertig kriege. Ich plane ja nächsten Freitag die Quiz Night. Wenn alle Preise und so bis dahin da sind und alle Fragen, habe ich eigentlich von dir schon Fragen gekriegt, Bandasar? Nee, ne?
Ich habe ja gerade gesagt, ich schicke nichts, ich mache mit als Spieler. So. Das ist ja doof, da kann man Fragen, keine Fragen stellen.
Ja, aber okay. Okay.
Also, außer du möchtest so eine Geschichtskategorie.
Nee, du gewinnst eh nicht. Du bist, dein Wissen ist, glaube ich, in diesen Gebieten einfach nicht breit genug, glaube ich.
Wie war das gestern noch mit Atiesh, ne? Und stimmt. Stab für jede Klasse.
Ja, ob das reicht, Banasar, du weißt ja, was für krasse Leute wir in der Community haben. Egal. Ja, richtig, ihr Lieben, also mal gucken. Ja, alle weiteren Infos auf meinem Blog, guckt einfach jeden Tag auf meinem Blog, svine.de. Ja, Mittwochstream, Freitagstream, und dann schauen wir mal, was wir da so machen und wann Elimania fertig wird. Ich will mich diesmal nicht hetzen, sondern ich schneide jeden Tag, mir vorgenommen, 1 bis 2 Seiten, jetzt gleich auch noch, und dann wird das irgendwann fertig werden und dann werde ich es announcen und dann gibt's das. Und es wird wirklich gut, versprochen. Gut, danke fürs Reinhören, ihr Lieben, danke Banasar, dass du deine Donnerstagnacht für mich geopfert hast oder für uns, und ja, bis nächste Woche, ihr Lieben, in alter Frische, würde ich sagen. Banasar, du hast die finalen Schlussworte ausnahmsweise.
Oh Gott, ja, ich hoffe, ihr hattet alle eine geile BlizzCon, ich hoffe, wir hatten eine geile BlizzCon und können nächste Woche Donnerstag nochmal ganz kurz darüber reden, wie derbe geil die BlizzCon war. Gute Nacht oder guten Tag oder wann auch immer ihr das hört, ich lerne es nicht mehr.
Ciao, ciao.